Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ihr wundert euch vielleicht, denn ihr habt wahrscheinlich gar nicht mit uns gerechnet, falls ihr unsere Description der Folge gelesen habt. Aber keine Sorge, wir sind auch gleich wieder weg, oder?
Ja, wir sind gleich wieder weg. Aber wir haben was Besonderes vorbereitet oder beziehungsweise einer von uns, nämlich der Sebo, hat was Besonderes vorbereitet, nämlich eine Kollabo.
Mit den lieben Kollegen oder beziehungsweise in dem Fall mit dem lieben Kollegen von Inset Moin, dem Micha. Hallo Micha, schöne Grüße an der Stelle.
Ja, Grüße gehen raus.
Ihr sprecht irgendwie über so ein Buch und Horrorspiele. Hört es euch selber an. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und wir hören uns dann ebenfalls in 14 Tagen wieder.
Ja, auf jeden Fall. Bis dahin, bleibt am Drücker.
Bis dann, ciao, ciao.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Wahnsinn, es hat gar nicht
getan. Es ist ja Wahnsinn, es ist ja irre. Jetzt, wir reden einfach in die Aufnahme rein. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja.
Ja, guten Morgen, hi, hi.
Wir sind schon live. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr habt Insat Moin. Ich bin der Micha.
Ja, oder ihr hört vielleicht sogar die Retro Boys, ich bin der Sebo. Genau, wir machen heute zusammen einen Retro-Cast, Micha.
Ja.
Reden wir über was Altes, was Neues Altes.
Richtig, was Neues, Altes. Und das ist eine Koop-Folge, wie ihr vielleicht raushören könnt. Also hallo an die Zuhörerin von den Retro-Boys und jetzt musst du es umgekehrt machen.
Das mache ich jetzt umgekehrt. Hi an die Heuerer von Insat Moin, ihr habt mich bestimmt vermisst. Ich war lange nicht mehr da. Ich habe letztes Jahr noch mal ganz kurz über den fantastischen Powerwash-Simulator mit Manu gesprochen. Markus.
Wer? Wer ist Markus? Kenn ich nicht.
Nee, ja, sorry, Markus ist einer von meinen Mitpodcastern, an den muss ich immer denken.
Ja.
genau, da war ich mal zu Gast. Und ansonsten kann man mich vielleicht aus Folgen wie Detektiv Pikachu oder Dantes Inferno
kennen. Ja, warum haben wir eigentlich nicht über dieses zweite Spiel gesprochen? Das fällt mir gerade ein, dass, ja.
Das
Sebo, du warst auf jeden Fall schon mal lange nicht zu Gast. Das ist ziemlich
cool. Ja, das stimmt.
Was ist da eigentlich los?
Ich weiß auch nicht. Das Leben, Micha, das Leben ist einfach dazwischen gekommen.
Boah, voll philosophisch, ne? Wir sind gerade mal eine Minute-Einheit drin. Und schon geht's um das Leben.
Wir haben einen Deep Talk gehabt in der Vorbereitung.
wir reden über ein Buch.
Ja.
Ja, geil, bevor ihr jetzt nämlich direkt wieder ausmacht, das ist ein Buch über Spiele, über Horrorspiele.
Mhm.
Und das ist ganz witzig, das passt auch ganz gut zu den Retro-Boys und generell natürlich auch zu Insat Moin, speziell zu mir, weil es sich um ein Buch um Horrorspiele über 6 Dekaden handelt. So steht auch sogar so auf dem Cover drauf, 6 Decades of Videogame Horror. Wir sprechen heute über das Buch From Ants to Zombies und das ist so mal schnappe 600-something-Seiten lang, 600...
Müsstest wissen, so. Ich schlage hier live nach. Ich habe es heute durchgelesen.
Simon nimmt das Buch gerade in die Hand und sieht aus wie ein Telefonbuch.
Ja, also es hat 655 Seiten plus nochmal Info, was steckt so drin und sowas. Also das ist ein ganz schöner Brett. Gut, dass ich es werbemäßig in die Kamera jetzt.
Möchtest du das denn bitte als, das kann man als Mordinstrument benutzen, das wollte ich damit sagen. Also es ist halt auf einfach jeden. So dick. Ja. Also Menschen in Deutschland, die auch die 90er miterlebt haben, wissen, es gab damals etwas wie Telefonbücher.
Kennst und Telefonzellen.
Und Telefonzellen. Telefonbücher waren schon eine spannende Sache. Und als ich das in die Hand genommen habe, hat mich das auch sehr an ein Telefonbuch erinnert, weil das einfach so umfangreich und groß ist und einfach ein dickes Buch. Und das ist bei diesem Verlag aber gar nicht so untypisch, das kommt von den Bitmap Books.
Genau, und Bitmap Books ist ein ganz, ganz toller Verlag, wenn es um Videospiele, Geschichten zu oder über Videospiele geht oder um Videospiele Artwork. Wir haben hier bei Insat Moin sogar auch schon welche davon besprochen. Wir haben das Click and Point and Click Adventure Buch besprochen. Mhm. Das haben wir hier vorgestellt und jetzt müsste ich lügen, das NES oder das SNES Buch haben wir auch besprochen. Eins der allerersten Bücher, die bei den Bitmap Books rausgekommen sind. Und das waren aber auch alles eher so Artwork-Geschichten. Das Ants and Zombies geht eher so in die Richtung Chronik von einem Genre. Da gibt es zum Beispiel bei den Bitmap-Books ja auch dieses ganz fantastische JRPG-Book. Und ich glaube auch das CRPG-Book müsste da auch erschienen sein.
Ja. Fun Fact. Nee, ich sag nur ja.
Ja. Wo man eine tolle Übersicht kriegt über Japanisch. Japanisch ist ganz toll. Und über westliche Rollenspiele. Und es gibt auch noch das, wie heißt es? Go Fast, Go Left. Shit, jetzt komme ich nicht drauf. Es gibt auf jeden Fall eins, das über Prügelspiele geht. Wie sagt man denn, wenn man von links nach rechts geht und Leute verkloppt? Die
Side-Scroller, Beat'em'up.
Ja, genau. Da gibt es ein ganz tolles Beat. Also da geht es genau in die Richtung Feltas. Also ein Buch über ein Genre. Ganz cool.
Genau, also diese Bitmap-Books, die sind nicht nur dick, sondern gehen auch immer dick auf ein Genre ein. Und in diesem Fall ist halt Horror, was mich natürlich berufen hat. Ich habe tatsächlich auch einige von den Bitmap-Books bestellt. Tatsächlich, glaube ich, die du genannt hast, bis auf das Beat'em-up-Ding. Mhm. Und
Go Straight heißt es.
Ich habe aber ehrlich gesagt, das ist dieses, also wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, das ist dieses Pandemie-Ding. Ich habe diese Bücher bestellt, ins Regal gestellt und komplett vergessen. die sind nicht mal ausgepackt. Das ist das erste von den Bitmap-Books, ausgepackt habe und gelesen habe. Interessanterweise aber auch unterwegs mit einer digitalen Edition. Also wenn man das kauft, dann kriegt man halt auch eine PDF mit dazu. Und das war in diesem Fall wirklich sehr praktisch, weil ich dann im Zug auch viel lesen konnte und so. Weil man hat mit 655 Seiten natürlich auch eine Menge zu tun. Es ist auch relativ textlastig. Und ich glaube, wir haben das Wesentliche schon gesagt, ne? Also die Chronik ist eigentlich schon ganz, ganz richtig. Also jetzt würde ich dich mal fragen, als Spezialexperte für die anderen Bitmap-Books-Dinger, da sind mehr Bilder drin, ja? Also es ist mehr so ein Buch für Manu.
Gehe ich gleich darauf ein. Ich ganz kurz sage zum PDF nochmal, dass ich das auch fantastisch fand. Ich benutze das auch nie. Also da gibt's immer, wenn man das direkt bei denen kauft, ein PDF dazu. Und ich habe die noch nie benutzt, außer jetzt hier für die Vorbereitung für den Podcast, weil ich aktuell noch ein sehr kleines Baby zu Hause habe, das abends auch gerne wach wird. Und ich hatte ja mit Micha einen Termin vereinbart und bis dahin musste ich ja 655 Seiten gelesen haben. Und wie macht man das denn mit Vollzeitjob und drei Kindern zu Hause? Genau, auf dem Klo oder wie das Kind ins Bett geht oder sowas, dann habe ich mir immer mein Handy rausgeholt und konnte halt das PDF lesen, was super praktisch ist. Also ich habe wirklich bestimmt ein Drittel auf dem Laptop gelesen, ein Drittel auf dem Handy und den Rest dann wirklich im Buch. Also habe das noch nie so exzessiv benutzt und bin da sehr, sehr dankbar für gewesen. Ganz, ganz toll.
Ja.
Genau. Und zu deiner Frage. Ja, das hier ist sehr textlastig, sind auch natürlich schöne große Bilder mit dabei. Aber es hat so ein bisschen einen anderen Drive. Das ist eines dieser Überblicksbücher. Es gibt halt von denen ganz tolle Bücher, was für mich so meine Highlights sind, die Cover-Artwork-Bücher. Ich liebe Cover-Artworks. Und da gibt's halt eins zum Game Boy, es gibt eins übers Super Nintendo und es gibt auch eins über coolerweise die PC-Engine. Auch ganz toll. Und ich glaube, es gibt auch eins übers Neo Geo? Oder ist das eher dieses, da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Aber auf jeden Fall, das hier ist eher so, hier sind handgepickte Horrorspiele dabei und du kriegst bei jedem ein bisschen was anderes. Du kannst gar nicht so genau pinnen. Entweder kriegst du eine Zusammenfassung und ein Alleinstellungsmerkmal oder du kriegst einen ganz kurzen Überblick und dann ein längeres Interview mit dem Entwickler. Oder du kriegst es sehr konventionell mit erschienen oder du sagst, hat man es ausgewählt, weil es Einflüsse auf andere Spiele gehabt hat und als besonders einflussreich gilt. Also hier ist nicht dieses typische, ist dann und dann erschienen, ist von dem und dem gemacht, darum geht's, so ist die Grafik, so ist das Spielprinzip, sondern oft gibt's eher so, das macht dieses Spiel besonders oder das, deswegen habe ich es ausgewählt. Genau, und darauf geht der Autor auch direkt in der Introduction ein und erzählt, ich habe dieses Buch auch nach Genres sortiert. Er hat sich also Genre-Richtungen rausgesucht im Horrorbereich und hat dementsprechend die Spiele gepickt und danach die Kapitel gestaltet.
Ja, das ist auch so dieses Ding mit dieser, es ist nicht so konsistent, ne? Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Mhm. Also geschrieben ist es von Alexander Schatzayo Ayu, ich weiß, ich kann den Namen.
Danke, dass du den Namen ausgesprochen hast. Ich dachte so, oh Gott.
Es ist schwer, Alexander mit Vornamen, Schatz Sayu Ano. Ich weiß nicht, bin auch nicht sicher, wie man den Namen betont. Den butcher ich jetzt total, es tut mir leid.
Ich glaube, also Schatz Sayu Ano, er schreibt sich Chatziioanno. Also uns sei verziehen, dass wir Schwierigkeiten haben, den armen Mann richtig auszusprechen.
Ja, das Ding ist, es gibt eine Danksagung, wo er sich auch bedankt bei verschiedenen Leuten, die dann halt bei der Recherche und so mitgeholfen haben und so weiter. Aber die Texte stammen halt hauptsächlich von ihm. Mhm. Und bei so vielen Seiten, also wo es natürlich auch schon große Bilder gibt, aber so, ich sag mal, geschrieben wird so ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte sein. Sind schon sehr große Bilder. Aber schon viel Text, ne, für eine Einzelperson. Ja. Und
man kann aber davon ausgehen, ein Spiel hat immer zwischen 4 bis 6 Seiten in dem Buch. Also das genau. Schon.
Genau. Und das ist, aber das ist so ein bisschen das Problem, das ist nicht so konsistent, was du da bekommst. Also es ist, manchmal ist es eine Kritik. Und dann gehst du in den nächsten Abschnitt, wo es dann um was Psychologisches geht. Und dann manchmal kriegt man einen Interviewabschnitt von irgendwie einen Interviewauszug von irgendwoher. Mhm. Aber auch nicht jedes Mal, sondern auch nur ausgewählt. Und das ist das, was mir als erstes bei diesem Buch aufgefallen ist. Lass uns dann später über Spiele und so reden, sondern erstmal so allgemein. Das ist das Find Erste, was mir... Ist es mir so aufgefallen, dass so... ich war da nicht so sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie...
Ja, aber schön, dass du es sagst. Ich dachte, das ist jetzt gemein, wenn wir ein bisschen Kritik üben, aber ich muss auch sagen, mir sind auch die Art, wie die Texte geschrieben ist, hat mir nicht immer so 100% gefallen. Der Schatz Sayahu nur neigt dazu, sehr viele Adjektive zu benutzen. Ja. Man hat so das Gefühl, er ist ganz stolz darauf, dass er einen großen Wortschatz hat, weil ich bin Englischlehrer. Also und ich saß teilweise da und habe die Wörter noch nie gehört. Und er wirft mit Adjektiven um sich. Also dann kriegst du gleich 3. Das ist gleichzeitig gruselig, stressig und ich weiß nicht was man eigentlich nicht macht als Schreiberling. Man lernt, effizient mit Adjektiven umzugehen. Und da merkt man, dass er wahrscheinlich kein Schriftsteller ist. Und ich fand das am Anfang, ich habe das Gefühl, nach hinten raus wird es besser. Oder man gewöhnt sich dran. Ich kann es jetzt nicht sagen. Aber am Anfang saß ich auch da und dachte mir, oh, ich liebe Bitbox, aber das hier ist ein bisschen anders.
Das Vorwort ist hart. Da habe ich mich gefragt, wow, will ich das ganze Buch jetzt lesen? Oder weiß ich nicht. Weil das Vorwort ist erstmal eine sehr große Rechtfertigung dafür, wie dieses Buch strukturiert worden ist. Und nicht eine vorbereitende Rechtfertigung. Weil der auch direkt so mit der Frage einsteigt, warum ist in diesem Buch eigentlich nicht Resident Evil 4 drin? Warum ist im Buch dies und jenes Spiel nicht mit drin? Und dann erklärt er lang und breit, warum und wieso. Und es klingt wie eine Entschuldigung, weil er weiß, dass in dem Abschnitt Survival Horror einige Titel erwartet werden und diese dann da nicht auftauchen.
Ja, Herr Schatzanusio, warum ist in diesem Buch eigentlich nicht Eternal Darkness drin?
Ja.
So, da habe ich mich drüber geärgert. Resident Evil 4 kann seine Entscheidung verstehen. Er sagt ja auch, er möchte einem schon irgendwie auch so ein paar Gems zeigen. Das wirst du ja dir dein Ding. Hidden Gems möchte er ihm eigentlich zeigen. Oder Sachen, die so ein bisschen unter dem Radar liefen normalerweise. Aber warum dann nicht Eternal Darkness? Das ist doch eigentlich das unter dem Radarspiel. Und da habe ich habe mich total gefreut. Ich saß am Anfang, das Buch beginnt, ich greife jetzt ganz bisschen vor, dann können wir gleich wieder zurückspielen. Das Buch beginnt mit Space Horror. Und ich hatte im Kopf, oh, da gab's auf dem C64 so ein cooles Space-Horror-Spiel damals, habe ich in der Powerplay, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das taucht bestimmt auf. Das taucht überhaupt nicht auf und kommt dann kurz vor Ende. Ich glaube, Project Starfire war das oder so ähnlich.
Project Firestorm.
Firestorm, genau. Firestart. Und was habe ich mich...
Firestart.
Ja, genau. Und was habe ich mich gefreut, als es dann doch kam? Also ganz, ich so, ah, cool, warum ist das nicht bei Weltraumhorror mit drin gewesen?
Ja.
So, und genau, aber er rechtfertigt relativ lange, dass er eine Auswahl getroffen hat. Und ich glaube, er verlangt sowieso, als wenn man Horrorfilm-Fan ist, dann möchte man ja auch nicht nur über Texas Chainsaw Massacre, Freddy und die Scream-Reihe was zu lesen bekommen, sondern eigentlich sucht man ja doch etwas, was vielleicht etwas unbekannt ist. Was ja cool ist, aber natürlich auch die Zielgruppe ein bisschen einschränkt. Und wenn ich ein umfassendes Werk über Videospiel-Horror rausbringe, dann wünscht man sich doch aber vielleicht auch so ein bisschen, dass doch auch die Grundpfeiler oder die großen Wichtigen doch irgendwie Erwähnung finden.
Das Ding an diesen Texten ist, dass du doch schon merkst, dass dieses Kompendium eine ziemliche Mammutaufgabe für eine einzelne Person war. Und die Kriterien von den Aspekten, weshalb und wieso ein Spiel da drin auftaucht, sehr mannigfaltig sind. Also mal ist es die besondere audiovisuelle Gestaltung. Der ist dann zum Beispiel für den, also das Buch, das müssen wir mal kurz erklären, das Buch ist verschiedene Kategorien unterteilt, was geil ist. Also es gibt Space Horror, wir können die Kategorien ja mal ganz kurz vorlesen.
Genau.
Es gibt Space Horror, Haunted Mansions, Terror of the Abyss, also Tiefsee-Horror, genau. Also Sachen, die aus der Tiefe kommen.
Dann haben wir hier Dark Forests, die dunklen Wälder, Relentless Pursuers, interessant, also unnachgiebige Verfolger, da
ja, genau. So, oder, so Slasher oder sowas, Halloween und so.
Genau, Wayward Children, also Spiele, in denen es um Kinder geht, Kinder irgendwie eine wichtige Rolle übernehmen.
Mhm. Kinder und Teenager. Also da wird auch sowas wie Oxenfree zum Beispiel vorgestellt. Dann haben wir Universal Monsters und damit sind die Universal-Kreaturen wie zum Beispiel Frankenstein oder Dracula gemeint.
Oder der Wolfman.
Oder Wolfman, oder also die Adaptionen der klassischen Horrorfiguren, nur halt eben diese Filmfiguren. Und dann haben wir Nature Unleashed, das ist sehr merkwürdig, aber das ist quasi, wenn die Natur, ne, weißt du.
Genau, die Natur schlägt zurück im Endeffekt.
Ja. Genau, ja, also wie ja, eine Magenverstimmung. Und dann gibt's
der größte Horror von allen.
Ja. Ja, das wo muss ich so, ne?
Da gibt's ein ganzes Kapitel drüber. Okay. ja. Man stellt sich vor, man hat eine Magenstimmung und muss eins dieser Spiele spielen. Das ist
ja, das ist sehr gruselig. Das ist schon ein Tornado dann im Magen.
Ja, auf jeden Fall.
So, Text Adventures haben wir dann noch. Ja, das ist genau, eine sehr coole Kategorie. Interaktive Filme.
Fand ich auch cool. Weil das auch, The Seventh Guest fällt einem ja eigentlich aus, ist ja auch einer der Klassiker der Phantasmagoria und ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, die dann so da zusammenzupacken. Ja.
Dann Ray Shooter.
Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich liebe
Ray Shooter. Das ist cool. Ja, ja. Selbstverständlich Survival Horror, war klar, dass das auch mit dabei sein musste und ja. New Retro.
Ja, und ich finde, Survival Horror ist das schlüssigste Kapitel. Ich finde, das hat er wirklich am besten aufgebaut, wo er sich hinarbeitet quasi zu Resident Evil. Also wo er rausarbeitet, welche Spiele haben welche Grundsteine gelegt, um den Survival-Horror-Titel überhaupt, dieses Resident Evil quasi zu ermöglichen. Und da hat man richtig gemerkt, dass er eine Stringenz hat, etwas, an dem er sich lang arbeitet und was auch dann kulminiert in dem Kapitel, was ich total toll fand. Aber das fehlt halt in vielen anderen Kapiteln.
Ja, und das ist so ein bisschen, also gerade es gibt so Abschnitte, zum Beispiel das mit dem Terror of the Abyss. Da habe ich mich schon gefragt, was diese Sachen her. Also da wird dann so eine Titanic Bergungssimulation.
Und das wäre ja schon sehr gruselig, wenn man sich das vorstellt.
Weiß
ja,
ich nicht. Oder so, also es ist also die Sammlung ist kurios, da können wir gleich ein paar Beispiele nennen, aber das Ding ist, manchmal wird so etwas ausgesucht, weil es kurios ist. Und dann leitet der Text auch ein, ja, das ist so was Besonderes, weil kurios und so. Und er wird in einem Vorwort wird nochmal wirklich sehr, sehr deutlich betont, dass auch unterschiedliche Hardware unbedingt hervorgehoben werden soll. Das war ihm unheimlich wichtig. Also es gibt, geht ja jetzt wirklich durch ganz viele verschiedene Geräte durch, weil die Philosophie hinter diesem Buch ist auch hervorzuheben, ob es da bestimmte Hardware-Eigenschaften gibt von irgendeiner speziellen Konsole, die den Horror dann irgendwie extrem gestützt haben. Und gibt's ja auch. Also es gibt durchaus das ein oder andere Spiel, das dann zum Beispiel besonders gut auf dem Virtual Boy funktioniert, weil alles da rot-schwarz ist. Und das ergibt auch irgendwie Sinn. Aber gleichzeitig wird das dann wieder nicht beachtet bei einigen anderen Stellen. Also Oculus Rift zum Beispiel, weiß ich nicht, warum jetzt ausgerechnet die Oculus Rift, wenn man VR im Allgemeinen hat. Es gibt andere Aspekte wie Vita oder so, wo dann nicht großartig drauf eingegangen wird, was die Hardware irgendwie macht. Da ist es nicht so konsistent. Und gerade was mich am meisten gewundert hat, ist dann Wii oder Wii U. Also gerade Wii U mit Frame, so wo man dann Fotos schießen kann oder so, oder Bewegungssteuerung bei der Wii, wo man eine Taschenlampe hält und so. Sachen, die dann irgendwie erstmal dann, wo man nach dieser Einleitung denkt, ja, das ist ja cool, das ist, da freue ich mich drauf, wenn das dann später im Kapitel kommt. Das ist gar nicht so großartig hervorgehoben.
Nee, also wirklich aufgefallen ist mir die Erwähnung der Wii eigentlich nur bei Dead Space Extraction,
das Rail-Shooter-Ding, ja, genau.
Genau. Da habe ich mich übrigens total geärgert. Das war so ein Titel, oft blättert man das ja durch und denkt so, oh, da könnte ich nochmal reingucken. Und der ist ja damals für die Wii erschienen und ich war super neidisch, weil ich hatte keine Wii, ich wollte aber auch keine Wii damals. Und dann gab es ja, kam es ja doch noch für die PS3, als diese lustigen Leuchtetüten da, Move, angesagt waren. Und da hatte ich den Teil auch. Und ich bin aus Gründen da nicht weit gekommen, weil ich keine Zeit hatte. Und dann saß ich gestern Abend da und dachte mir, oh geil, Dead Space Extraction, bestimmt gibt's da irgendeine spielbare Variante, weil die PS5 zum Beispiel hat jetzt ja auch, kannst ja den Controller quasi als Zieleinheit benutzen, weil der ja diese Bewegungssteuerung drin hat. Gibt's ja gar nicht. Und da war ich total traurig. Also das ist tatsächlich, also wer Dead Space Extraction spielen will, der braucht echt noch eine PS3 oder eine Wii. Braucht.
Ja, und da kommt dann noch was mit dazu. Da willst du jetzt gerade was, ne? Weil das Buch führt nur die Plattform auf, wo das Spiel zuallererst erschienen ist. Also wenn es zuerst auf der Wii erschienen ist, steht da oben unter dem Titel auch nur das Erscheinungsjahr und Nintendo Wii. Und du wirst nie erfahren, Sebo, stell mir mal vor, du hast keine Ahnung. du liest doch dieses Buch und siehst Dead Space Extraction, dann wirst du nie erfahren, dass dieses Spiel auch für die PlayStation 3 erschienen ist. Zum Beispiel. Passiert an vielen Stellen. Also Ports sind da gar nicht in Klammern drunter und so. Und man sieht in den Credits, dass zum Beispiel Mobi Games als Quelle benutzt worden ist und so. Und ich glaube, es wäre jetzt nicht so kompliziert gewesen, da vielleicht irgendwie noch in Klammern hinterzuschreiben, auch erschienen für. Damit die Leute, die jetzt vielleicht keine PlayStation haben, sich freuen, dass das Ding halt auch auf der Xbox oder sowas rausgekommen ist und solche Dinge. Und das ist ein bisschen schade. Also es ist bei diesen technischen Angaben auch nicht besonders konsistent. Das ist das, was mir generell nicht so gut gefallen hat. Ja, man muss dazu erwähnen, also wir sagen jetzt viel, es geht um diesen einen Autoren. Es gibt aber auch noch ein paar andere, die bei den Contributions noch mit aufgelistet werden. Die werden aber irritierenderweise irgendwie nicht auf den entsprechenden Seiten genannt. Also es gibt so einen ganzen Abschnitt.
Total oft. Ja, oder auch in Interviews. Also das Interview fängt halt an, aber es steht nicht dabei, wer das Interview geführt hat. Er erwähnt es dann teilweise, das Interview wäre zum Beispiel von GamesRadar oder sowas gewesen. Oder ich glaube, eins war von der Retro Gamer. Zum Beispiel der englischen Ausgabe der Retro Game oder sowas. Das wird dann erwähnt, aber nicht immer. Ganz kurz, ich will dir gar nicht ans Bein pinkeln, aber bei Dead Space Extraction steht echt dabei PS3 und Wii.
Oh, tatsächlich.
Plattform. Ja, ja.
Na, okay, dann war also das jetzt schon ein schlechtes Beispiel. Nee, das ist gut, dass du bitte pinkel mir ans Bein. Nee, bitte sowas immer korrigieren, wenn ich da was sage. Es ist mir bei anderen Plattformen aber wirklich aufgefallen. Also bei Project Zero zum Beispiel, obwohl da steht auch PS2 und Xbox.
Ja, da habe ich nämlich nochmal geguckt und ich dachte, warum habe ich eigentlich Project Zero nie gespielt? Ach richtig, ich hatte nie eine PS2, nie eine Xbox. Das ist einer der Titel, die mir fehlen.
Das ist tatsächlich gar nicht konsistent, fällt mir gerade auf, weil zum Beispiel bei Lone Survivor steht alles dabei. Das ist ja merkwürdig, sehe ich hier. Jo, also es gibt nämlich ein paar, oder es wurde einfach vergessen an einigen Stellen.
Das kann natürlich gut sein.
Das kann natürlich echt gut sein.
Oh, sorry, ganz kurz. Das ist ungewöhnlich. Bei mir ist auch aufgefallen, wenn man hinten bei den Credits auch guckt. Wir haben ja auf der letzten extra noch stehen, the expressed views and opinions of the interviewees in this book are their own and not necessarily those of either Bitmap Books Limited or Alexander. Okay, da distanziert man sich nur von den Interviews. Ich hätte gedacht, man sagt auch, Bitmap Books hat nichts mit dem am Hut, was der Alexander da verzapft hat. Da habe ich das, sorry, falsch abgespeichert.
Ja, aber Quellenverzeichnis wäre generell mal ganz nett gewesen. Ne? Da gebe ich dir völlig recht. Also man weiß teilweise überhaupt gar nicht, wo diese Zitate herkommen. Wenn dann erwähnt wird, dieses Interview wurde geführt mit diesem und jenem Magazin, dann steht nicht dabei, in welchem Jahr oder irgendeine URL vielleicht oder die Ausgabe oder so. Und das ist, wir kommen auch mal zu positiven Aspekten später, aber das ist mir wirklich negativ aufgefallen. Also das sage ich jetzt mal als meine Rolle als Dozent. Ich bin Bachelor-Dozent.
Wissenschaftlich gearbeitet.
Also nee, das geht wirklich nicht. Also das wäre etwas, was ich bei meinen Studentinnen sofort ankreiden würde. Würde ich sagen, ihr müsst unbedingt Quellenangaben machen. Und bei so einer kommerziellen Veröffentlichung, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es da in Amerika andere Gesetze gibt dafür oder so, ob man das jetzt unbedingt machen muss. Aber man muss ein Quellenverzeichnis zumindest angeben. Das ist etwas, was irgendwie dazugehört. Das ist ziemlich, ziemlich schade, dass das nicht durchgehalten wird und dass das Buch da so unsichtig bleibt, weil es ist ein ziemlicher Brei an Informationen. Also inhaltlich ist es sehr, sehr durchwürfelt. Und Es ist unterhaltsam zu lesen an vielen Stellen. Und es ist aus einem anderen Grund, den ich gleich noch erwähnen möchte, unbedingt unterhaltsam, aber es ist jetzt nicht konsistent und das trägt ein bisschen dazu bei, dass ich immer das Gefühl habe, dass da sehr oft viel aus dem Kopf auch geschrieben wird, aus einer Erinnerung raus oder so, aber gar nicht so sehr in die Tiefe gegangen wird. Mhm. Also es ist ein Buch, was sehr in die Breite geht, wenn man das so sagen kann. Es ist wie so ein Teig im Ofen, ja. Es geht ganz schön weiter, aber gar nicht so.
Ja, man fragt sich so ein bisschen, für wen ist es denn gedacht? Also ja. Ich muss ja auch sagen, sonst lobe ich ja die Bitbit-Books immer über einen grünen Klee. Also ich habe da noch nie groß irgendwie was gesehen und gesagt, oh, das passt ja gar nicht. Und hier ist das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, na, so ganz rund ist es nicht. Also wie gesagt, die schreibe dann halt auch. Und die Frage ist, an wen richtet es sich denn? Also seiner Idee nach richtet es sich ja an Leute, die sich bereits im Horrorgenre auskennen. Dann finde ich es oft aber zu oberflächlich von den Artikeln her. Also so, wenn du schon an Kenner dich richtest, dann sei ein bisschen spitzer und nicht oft so, ja, wie du schon sagst, flach oder breit, sondern dann heb was Genaueres hervor oder thematisier das genau. Wie gesagt, perfekt, gut gelungen finde ich es im Survival-Horror-Kapitel, wo er herleitet zu Resident Evil. Das finde ich einen coolen Ansatz. Aber wie du schon sagst, die Sache mit dem Tierhorror oder mit dem Wald.
Sehr random, ne?
Ja, so random. Und auch weil oft Spiele dabei sind, die für mich explizit wirklich nicht Horror sind, die er aber wohl irgendwie gruselig findet oder was Gruseliges daran gesehen hat und das auch versucht rauszuarbeiten. Und ich denke, ja, wenn man will, kann man das so sehen, aber ob ich das jetzt unterschreiben würde. Und
da ist die Schwäche von diesem Buch. Die Schwäche von diesem Buch sind zwei Aspekte, die einfach fehlen. Also der erste Aspekt ist der Design-Aspekt. Wird dann nicht ausgiebig berücksichtigt. Also es gibt so ein paar Zitate von so Leuten wie Ken Levine oder so, die dann über System Shock oder so reden und damit versucht das Buch, das zieht zwar eine Quelle heran, aber erörtert gar nicht, was diese Leute im Speziellen jetzt aus designtechnischer Sicht sagen. Und ein Horrorspiel hat neben der Interaktivität auch Spielmechaniken, die dafür sorgen, dass du halt eben halt auch diesen Horror spürst. Und das bei dem Survival-Horror-Abschnitt arbeitet er das ja auch wirklich raus. Und da wird halt wirklich auch oft gesagt, wow, Resident Evil, so ein das Mainstream-Spiel, das es so richtig vorgemacht hat in vielen Stellen und so. Wo kann man sich jetzt auch ein bisschen drüber streiten, ob das jetzt stimmt oder nicht, weil es ja vorher noch ein paar andere Spiele gab. Aber zumindest wird da herausgestellt, warum das Safe-System irgendwie wichtig ist und so weiter. Und mir fehlt aber so ein bisschen mehr die Sicht von einem Game Designer. Generell die Sicht von jemanden, der viele, viele Horrorspiele macht. Da hätte man durchaus mal so einen Thomas Gripp oder so mal anfragen können und fragen können, hey, hast du nicht Lust, irgendwie hier einen Abschnitt zu schreiben? Was macht ein Horrorspiel eigentlich tatsächlich aus? Und es kommt manchmal so ein bisschen durch. Also ich finde zum Beispiel bei diesem Spiel, es gibt ein Horrorspiel für den Virtual Boy. Das ist so ein Cthulhu-Spiel. Und da wird wirklich hervorgehoben, warum diese Schwarz-Rot-Optik so gut funktioniert und so weiter und so fort. Und das ist schade.
Stimmt, das ist mir auch aufgefallen, jetzt wo du es erwähnst, ja.
Und es gibt so Spiele wie zum Beispiel Plague Tale. Also es gibt einen Abschnitt, wo dann Plague Tale drin vorkommt. Ich glaube bei Naturgewalt.
Ja, da müsste genau die Natur schlägt zurück, genau. Ne? In Form von Ratten.
So, dann sitzt du dann da und denkst, ja, das ist ja interessant. Da könnte man jetzt so viel sagen, weil das historisch total interessant ist. Erstens, es gibt halt einmal so diesen inhaltlichen Aspekt mit der Pest. Natürlich auch das mit den Ratten und so. Und das ist eben, er geht davon aus, dass die Leute aber schon Plague Tale gespielt haben und reißt dann so ein, zwei Dinge ganz kurz an. Und das Ganze, und der ganze Text ist vielleicht nicht mal eine halbe Seite lang. Also es ist ein Riesenbild mit einem Rattenplagending, wo man sieht, wie Amikia, also die Protagonistin, so eine Fackel in der Hand hält. Und das soll mir dann jetzt alles sagen, was wichtig ist. Und das ist wirklich so gerichtet, ich hab auch Plague Tale aufgenommen. Erinnert euch noch an Plague Tale, ist voll cool. Und es sagt eigentlich gar nichts über dieses Spiel. Also es gibt zwei, drei Aspekte, die kurz angerissen werden und dann geht's plötzlich zum nächsten Spiel irgendwie weiter. Und man könnte so viel sagen zu Plague Tale. Jetzt im Speziellen, das geht auch für jedes andere Spiel. Man könnte da sehr viel mehr in die Tiefe gehen und erfordert gar nicht mal, dass man so viel Platz dafür aufwendet. Man kann ja sagen, es ist historisch korrekt, es geht in diese Richtung, hat mit der Pest zu tun und so weiter. Die Pest wird dargestellt durch die Ratten sind ein besonderes System, diese verhalten sich so und so. Und da gibt es so viele Links, die man halt zum Beispiel, wenn man schon Naturgewalten hat, kann man sagen, das verhält sich wie so ein Ameisenschwarm, Insektenschwarm, hat man in World War Z in dem Film vielleicht auch so in ähnlicher Form gesehen, sowas. Man kann da so viel machen. Und das ist der zweite Punkt, der psychologische Aspekt fehlt ziemlich stark in diesem Buch. Also es gibt einen Einstieg über das Horrorkino, was ich ziemlich gut finde. Es gibt so ein Vorwort, das so ein bisschen erklärt, wo kommt das her? Und dass da so eine Verwandtschaft zwischen Spielen und Horrorfilm und Horrorliteratur auch da ist, ist schon mal cool. Aber abseits von diesen Kategorien und von der kurzen Einleitung in der jeweiligen Kategorie, also wenn du zum Beispiel in den dunklen Waldabschnitt reingehst und dann wird erklärt, warum und worum geht's ja eigentlich, dunkle Wälder und so, das liest sich halt wie so ein Essay. Ja, dunkle Wälder sind so gruselig und das ist so orientierungslos und sowas alles. Aber was das Buch da gebraucht hätte, wäre einfach ein Experten, eine Expertin, die sich psychologisch auskennt mit diesen Phänomenen. Also warum haben wir die Urangst vor einem Wald oder so? Einfach zu einordnen, damit wir verstehen, okay, warum ist das eine Kategorie? Also warum haben wir eigentlich Angst vor Wäldern? Und das muss, weißt du, sowas. Also ein bisschen
was Backup. Genau, was er oft macht, du kriegst halt zu jedem Kapitel kriegst so eine Einweisung quasi, also zu jedem Abschnitt erklärt der kurz, okay, dieser Abschnitt kommt jetzt. Mhm. Aber der Text ist sehr fluff. Also ich muss sagen, ich habe den gegen Ende, habe ich angefangen, eher zu überfliegen als ganz zu lesen, weil er die eigentlich nur nutzt meistens, um noch ein paar Beispiele zu nennen, die im Buch jetzt nicht untergekommen sind, da kommen wir auch nochmal hin. Er hat auch immer Honorable Mentions, also er hat am Ende des Kapitels immer nochmal Honorable Mentions, also diese Spiele hätten hier auch stehen können und dann denkst du dir, ja kacke, ich hätte auch gern was dazu gelesen. Also entweder, dann lass es lieber weg, dann ärgere ich mich nicht, dass ich nichts über dieses Spiel erfahre, aber mir nochmal zu zeigen, hier dieses coole Spiel, das du magst, hätte ich auch erwähnen können, habe ich aber nicht. Aber es hätte hier reingepasst. Ja, hätte es. So, ich finde das irgendwie nett, dass es dann da ist, aber das ist eher so, ja, ich kenne das alles, also ich weiß, dass es die gibt, seinerseits her. Genau, und was du sagst, ja, also da fehlt eine Einweisung in die Kapitel, die ein bisschen tiefer geht, ist die ein bisschen, ja, wie gesagt, es hat ja, bleibt sehr an der Oberfläche. Ne, das ist, glaube ich, das Hauptsächliche. Also was ja, da beißt sich halt die Schlange irgendwie den Schwanz. Also einerseits ist es halt ein Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, größtenteils. Und das ist ein Mammutwerk. Ne? Also das kann man, ne, das sind 650 Seiten und es ist ja auch nicht Mist. Also wird sie sich daran sagen, das ist ein Scheißbuch, kauf das nicht.
Nein, es ist kein Scheißbuch. Es ist aber, es ist trotzdem eine Kritik, weil die anderen, das, was ich von den anderen Büchern kenne, da hat nicht nur ein Mensch dran gesessen.
Ja, und da hätte einfach, da wäre so viel mehr drin, weil die Idee ist so toll. Ja. Und da wäre einfach so viel mehr drin gewesen. So. Und das hier ist ein bisschen so dieses Beispiel von nichts Halbes und nicht Ganzes. Also es ist da, aber wenn du so machst und so ein Schinken, dann versuch doch vielleicht, dann mach doch alle. Dann machst du zwei Bände und dann besprichst du wirklich vielleicht lieber das Horrorgenre an sich und versuchst so viel möglich, dass du nicht dieses Gefühl hast, aber da fehlt doch das. Und warum fehlt das und das? Sondern du machst es entweder so oder du schneidest es noch stärker runter und arbeitest aber die Beispiele nennst stärker aus und sagst, ich habe das Spiel hier genommen, weil es genau für diesen Punkt steht und das auf den Punkt. Ich habe aus diesem Waldteil drei Spiele genommen, die besonders gut betonen, was wichtig ist. Und nicht so dieses obskure Spiel von 1972, was es dann irgendwie auch gab und auch wo ein Wald drin vorkommt, sondern so, ne, ich habe drei Beispiele ausgewählt, die meinen Punkt verdeutlichen. Hätte ich vielleicht dann nicht gekauft, weil ich mir gedacht habe, voll wie die Spiele, aber andererseits wäre es, glaube ich, das Werk gewesen, von dem man mehr profitiert hätte.
Du hast die anderen Bücher ja auch jetzt gelesen, waren die denn komplett so? Also zum Beispiel das Adventure-Buch?
Ja, das Adventure-Buch ist nein. Also das ist in dem Sinne nicht komplett, aber es erhebt auch nicht diesen Anspruch, den er hat, dass er hier ein kuratiertes Buch vorlegt mit einer kuratierten Auswahl, sondern es sagt schon, wir nehmen so wirklich die bekanntesten und die größten Titel mit rein. Bei dem Adventure-Buch bin ich immer noch sehr traurig. Ich glaube, da gibt's inzwischen die vierte Neuauflage und jede Auflage hatte dann nochmal 60 Seiten mehr oder so. Also das wurde dann ergänzt, ne? Und ich kriege das als PDF dann hinterher, das ist dann auch nett. Aber man denkt sich schon, oh, ich hätte gern das ganze Buch. Ne, das ist ja immer das Ding bei Büchern. Ne? Das ist, wenn es eine Neuauflage gibt und sich was verändert, dann ist es halt so.
Ja. Also ich, jetzt haben wir sehr viel Negatives gesagt. Das Positive an dem Buch ist aber, da sind wirklich viele Hidden Gems drin. Und wo ich wirklich extrem erfreut war, dass auch wenn sie nur kurz erwähnt werden, die trotzdem drin sind. Also beim Space Horror Stowaway reinzupacken, ist schon geil. Ist ein Spiel von 2016. Wirklich kleines Freeware-Game. Das ist wirklich, ich glaube, das könnte man auf itch.io wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, auf Steam gibt's das nicht. Und ein sehr, sehr exquisiter Grafikstil. Und dass das zumindest hier erwähnt wird, ist wirklich
echt cool. War Stowaway das, wo man diese Drohnen steuert? Also wo man das Schiff erforscht und die drei verschiedenen Drohnen gleichzeitig steuern soll?
Nee, das gab's.
Ah, okay.
Das wird aber, glaube ich, größer erwähnt, ne? Das Gas.
Ja, genau, das kommt auch drin vor.
Dann gibt's aber auch noch so Sachen wie Martian Gothic Unification, ein Spiel, das so unfassbar schwer auf der PS1 war damals, wo man drei unterschiedliche Perspektiven irgendwie drin hatte. Dann gibt's auch so Erwähnungen, die wie zum Beispiel The Path von Tale of Tales bei solche Sachen. Also es geht halt wirklich auch in diese Richtung. Ich hatte jetzt so ein bisschen die Befürchtung am Anfang gehabt, dass es nur tatsächlich so diese großen Mainstream-Titel irgendwie angeht. Also zum Beispiel oder die großen bekannten Darlings, sowas wie Alien Isolation oder so oder Dead Space oder all solcher Kram. Und zu meiner Überraschung, und das ist das Coole an diesem Buch, ist, dass da auch tatsächlich viele unbekanntere Titel mit drin sind, die sich so mit den großen Bekannten mischen. Und das finde ich toll. Das finde ich wiederum eine sehr, sehr gute Sache.
Wobei, ich muss ganz kurz nochmal reinspringen. Ich habe mich gerade gewundert, Mensch, Martian Gothic, das war so was, was ich immer auf dem Schirm hatte, was ich nicht gespielt habe, aber immer spannend fand. Das ist nur in den Honorable Mentions dabei. Also das wird erwähnt, aber nicht tiefergehend. Also wir sehen halt ein Bild von diesem Spiel und das steht dabei bei den Honorable Mentions.
das ist natürlich doof.
Ja. Genau, hatte ich mich nur gerade
gewundert. Gibt's denn irgendwelche Spiele, worüber du dich halt sehr gefreut hast?
Oh Gott, Michael, da erwischst du mich jetzt total kalt. Ich habe eher geguckt, das ist total gemein, aber ich habe eher geschaut, was fehlt ihm denn? Aber ja, Project Firestar, da habe ich mich, glaube ich, wirklich, das hatte ich am Anfang erwähnt, da habe ich mich wirklich drüber gefreut, weil ich das Buch aufgeschlagen habe, dachte, das hat als Kind, ich weiß noch, wie ich vor der Powerplay saß und diesen Artikel immer wieder gelesen habe, die Bilder angeguckt habe, wie cool das aussah und dass es quasi Alien zum selber spielen irgendwie ist. Das fand ich total cool und da dachte ich mir, oh, warum taucht das bei Space Horror nicht auf? Und habe mich dann direkt noch ganz doll gefreut, dass es aufgetaucht ist. Mir sind eher Sachen aufgefallen, die mir so ein bisschen fehlen. Ich hätte mir vielleicht sogar gewünscht, dass er einen Artikel macht zu Lovecraftian Horror, weil der oft der Einfluss erwähnt wird, aber in so Sachen wie Shadow over Innsmouth oder Shadow of the Comet, Prisoner of Ice oder sowas, die tauchen gar nicht auf. Und das sind eigentlich für mich ganz wichtige Horror-Adventures gewesen.
Ja, auch Sinking City ist ja jetzt eins der jüngeren Beispiele.
Ja, zum Beispiel. Und das wäre
Gem, das kaum Leute gespielt haben, aber das wirklich von ziemlich Frogware, gut oder? Ist. Von Frogware, genau. Ja. Das war das Spiel, wo diese Probleme mit dem Publisher hatten. Mhm. Was dann, ich glaube, das war Sinking City, wenn mich das nicht täuscht, dieses Semi-Open-World-Detektiv-Ding. Ja. Was ziemlich gut war. Also ich fand das ziemlich gut. Es gibt also da über die Abschnitte generell, da habe ich mich auch bei einigen Sachen auch ein bisschen gewundert. Ich finde die Kategorien auch, wie sage ich das? Also random? Also, lass mal kurz bei diesem Aspekt bleiben. Also mir fehlt zum Beispiel urbaner Horror komplett. Im Sinne von, dass Großstädte auch was haben. Also ich bin jemand, der bei Horror zum Beispiel sehr, sehr stark auf die Umgebung achtet. Also für mich sind so Sachen, Wald ist schon sehr gut, dass es erwähnt wird, aber genauso wie ein Wald gruselig sein kann, kann zum Beispiel auch ein Schloss gruselig sein oder ein besonderes oder eine Stadt oder irgendwie offene, weite Straßen oder irgendwie so etwas so. Und dass man vielleicht irgendwas Urbanes, weil es gibt zum Beispiel sehr viele asiatische Spieler, die genau dieses urbane Setting halt auch nehmen. Also du bist dann nachts auf der Straße unterwegs, alle pennen. Und du läufst dann nachts über die Straße rum. Und das ist halt so normale Nacht, in Anführungsstrichen, in Tokio oder so. Und das hat mir da hier zum Beispiel an einigen Stellen gefehlt. Was zum Beispiel bei den New Wave Horror auch drin ist. Ich habe mich gewundert, dass von Chiller's Art überhaupt nichts drin ist. Chiller's Art ist ein sehr, sehr guter, generell sehr viel aus dem asiatischen Raum fehlt. Das ist sehr, sehr westlich orientiert, diese ganze Liste. Also man hat sehr, sehr viele Sachen so aus dem Nord-Bereich. Es gibt sehr viele Detektivspiele aus dem Westen. Ein paar europäische Sachen sind mit dabei, aber echt wenig aus Asien. Echt wenig aus Asien. Also Project Zero kommt mal vor, natürlich Resident Evil und so, aber alles, was so ein bisschen westlich aussieht. Also es gibt
Was haben wir denn? Yomanwari?
Ja, das ist so eine der wenigen Ausnahmen.
Genau, aber bei dem Yomanwari, wir haben die, ist mit dabei. dann Sweet Home und genau, hatten wir am Anfang Fatal Frame natürlich. Und was schon ein bisschen, Mensch, wie hieß das denn? Ist nicht auch White Knights mit dabei? White Knights?
War das White Knights? Nee, White Knights ist, das habe ich nicht gesehen.
Doch, doch, müsste, oder?
Aber das ist ein französisches Spiel.
Ist das nicht koreanisch? War das nicht dieses?
Du meinst White Day?
Warte mal, UVW.
Du meinst White Day, ne? A Labyrinth Named School oder so?
Ja.
Oh, ja, das ist zum Beispiel.
Ja, White Day ist dabei.
298. Genau, das ist das Remake, das da drin ist.
Ah ja, okay. Das war mir aufgefallen. Und ein Titel noch, vietnamesisch, taiwanesisch, wo du in diesem Dorf bist und in dieser Schule aufwachst, alleine und da triffst
Detention.
Du. Detention. Genau, Detention. Das
ja.
Mit dabei. Also das wären die Titel. Ja, also schon ein paar Sachen mit dabei. Das wären jetzt aber auch die, wenn ich schon nachdenken muss, dann ist es.
Es ist ziemlich stark Richtung, also gerade so dieser, also gut, vielleicht ist es auch, dass mir einfach ein paar Sachen gefehlt haben, die da sehr Kowloon zum Beispiel, also um die Stadt Kowloon zum Beispiel, sehr viele chinesische Sachen sind in der Zeit rausgekommen. Man muss aber auch sagen, dass das Positive an dem Buch ist, dass es trotzdem halt sehr international trotzdem ist. Also es gibt sehr, sehr viel aus Europa, worauf ich mich sehr, sehr drüber sehr gefreut habe. Da sind sehr viele unterschiedliche Sachen drin. Pathologic zum Beispiel von Icepeak Lodge ist das. Das ist ein ganz fantastisches Spiel über das in einem Dorf spielt, so ein Open World mit so einer Seuche. Und das ist super, super gut. Und dass das überhaupt Erwähnung findet, das finde ich dann wiederum gut. Und das macht das Buch toll. Also das Buch macht wirklich eine gute Mischung aus Hidden Gems und Mainstream-Titeln drin zu haben. Also du hast trotzdem immer noch so Titel drin wie Until Dawn zum Beispiel, die so ziemlich jeder kennt. Und ab und zu auch mal so ein Resident Evil. Ich glaube, Resident Evil, Revelations
ist es zum Beispiel viele auf. Es taucht das Original Resident Evil auf, es taucht Revelations auf, Resident Evil 3 genau. Taucht, glaube ich, auch auf bei diesen Relentless Haunters oder sowas, also diesen unnachgiebigen Verfolgern, wird Resident Evil 3 genannt. Und die Umbrella Chronicles tauchen auch auf bei den Raid-Shootern.
Stimmt, relativ viel Resident Evil.
Ja.
Aber Nur Teil 4. Warum Revelations?
Ach ja.
Ich meine, ich hab's ja auf dem 3DS gespielt, also Jill Valentine in 3D war schon eine Revelation, aber ich weiß nicht, vielleicht war das der Grund, weshalb der Spiel da
drin war. Ich glaube, er hatte das mit drin, weil er doch diese Kategorie hatte mit Meerestieren oder das Meer als gruseliger Ort, Terror from the Abyss oder so, und da kann man das halt verwursten, das ist ein bekannterer Titel, der auch was mit Meer zu tun hat.
Was ich total feier, ist, dass sowas wie SOS drin ist. Das ist ein Super Nintendo-Spiel von, Human Entertainment. Und das habe ich tatsächlich als Original im Regal. Das ist ein Spiel, wo halt ein Schiff untergeht und du bist also ein Plattformer, wo ein Schiff untergeht.
Ich erinnere mich an den Artikel. Ja, und
das hat so ein Scaling die ganze Zeit benutzt, ne? Das wippt die ganze Zeit das Schiff.
Genau, was graduell schwieriger wird, weil je länger du brauchst, dass dann Räume, die vorher noch normal waren, jetzt schief stehen oder schon brennen können zum Teil oder sowas. Ja, ja, stimmt.
Ja, das ist hammer gut. Das ist sehr, sehr cool. Und dass solche Sachen zum Beispiel drin sind, das hat mir sehr gut gefallen. Viele, viele Sachen, die halt auch extrem unbekannt sind. Und das macht dann schon Spaß, dort dann so ein bisschen auf Entdeckungstour zu gehen. Und so habe ich das Buch dann irgendwann auch wahrgenommen. Ich habe gedacht, okay, es ist kein Guide, geht auch gar nicht. Es wäre halt einfach auch ein bisschen zu schwer, das auf diese Art und Weise umzusetzen. Weil es unmöglich auch ist, das ganze Horrorgenre abzudecken, weil du allein auf itch.io zum Beispiel auch gigantisch viele Auswahl hättest. Da gibt's halt so viele Spiele, die du besprechen müsstest. Da würdest du, weiß nicht, wie viele Millionen Bände rausbringen. Ich glaube, realistisch wäre das, wenn du dich einschränkst, wenn du sagst, ich mache nur Survival-Horror oder ich mache nur FMV-Horror oder so, dann wäre das vielleicht noch möglich, aber ansonsten ist es so fett. Deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm, dass es jetzt nicht ganz komplett ist. Aber dafür kann man ganz gute Inspiration dafür bekommen, wo man vielleicht gucken kann. Also man sieht dann hier dann, okay, es gibt anscheinend eine Sparte von Spielen aus dieser Ecke, zum Beispiel die ganzen Indie-Games, die auf Windows zum Beispiel dann irgendwie erscheinen. Und vielleicht sollte man da nochmal genauer gucken und sich da in diese Welt irgendwie reingraben. In diese Richtung funktioniert das Buch schon ganz gut so, um so ein bisschen Inspiration zu bekommen.
Ich glaube, wo das Buch richtig gut ist, ist, wenn man so ein bisschen in der Materie steckt und seinen Horizont erweitern möchte. Ich glaube, dafür ist das eigentlich ein Glücksgriff, weil man ganz viele Sachen dann doch noch entdeckt, die vielleicht spannend sein könnten oder einen auf einen anderen Weg führen. Also wenn man ein ziemlicher Experte ist, dann ist es, glaube ich, dann ist man sowieso schon ziemlicher Experte, dann kann man hier nicht so viel rausziehen. Und wenn man blutiger Anfänger ist, ist es, glaube ich, ein bisschen zu wirr. Aber wenn man so diesen Zwischenstand ist, man kennt sich schon so ein bisschen aus, aber Horror findet man generell spannend. Ich glaube, das ist genau die Zielgruppe, für die das wirklich spannend auch. Ich habe gerade noch mal ganz kurz geguckt, weil du mich vorhin gefragt hast, Dinge, über die ich mich freue. Ich habe noch mal schnell durchblättert. Ich habe mich total gefreut über Cauldron, Spiel von 1985, wo man so eine kleine Hexe steuert und Sachen einsammeln muss. Das habe ich als Kind total, da habe ich mich richtig drüber gefreut, weil das war so weg und das war dann wieder da, als ich es gesehen habe. Und dachte, wie cool ist das denn? Und über Ripper habe ich mich gefreut bei den FMV-Spielen, weil das auch so ein extremer, weirder Genre-Bastard ist, mit Science-Fiction, aber auch Noir und das fand ich cool. Also da sind schon ein paar schöne Sachen dabei. Ja, und ich finde auch so als Fundgrube oder als Ideengeber ist das, was man halt nicht erwarten sollte, ist ein Überblickswerk oder ein Werk, das wirklich vertiefend eingeht. Eher so als Unterhaltung, Inspirationsquelle weiterführend vielleicht.
Ja, ja, ja. Ja. Mit immer so im Hinterkopf behalten, dass man halt immer die Meinung des Autoren bekommt. also man liest dann so, also zum Beispiel Cold 4 kommt dann drin vor. Und Cold 4, und das ist so, da habe ich bemerkt, da fehlt Hintergrundwissen, wie Spiele gemacht werden. Und der Bias ist einfach zu groß. Und also da steht dann so drin, ja, Cold 4, das ist ein Spiel von Darkworks übrigens. Das sind die Leute, die dann später das Alone in the Dark, welche Nummer 5 war das? Also das, was in Central Park gespielt hat, gemacht haben.
Cold 4 war das ein Saturn-Titel? Ich habe nur im Kopf, dass das auf irgendeiner Sega-Konsole erschienen ist, oder? Das war doch das auf dem Schiff.
Nee, stimmt gar nicht. Ich habe mich vertan. Darkworks sind die Leute, die Alone in Dark 4 gemacht haben. So, warum war es? Alone in Dark 5 war von Ian Games. Sorry, habe ich jetzt gerade verdreht. Alone in Dark 4, super unterschätztes Alone in Dark übrigens. Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Das ist sehr, sehr cool. Vor allen Dingen, wenn ihr mal sehen wollt, was die PlayStation 1 kann, unbedingt mal die PlayStation, also man will immer zu Dreamcast oder zu PlayStation 2 oder zur PC-Version greifen, aber das Ding holt alles aus der PS1 raus. Ich weiß noch, wie ich das früher mit Freunden gespielt habe. Wir waren da so in der Ferienwohnung und wir haben die PlayStation mitgenommen und dann in 2 Nächten Alone in the Dark New Nightmare durchgespielt. Und das Ding, die machen so geile Sachen mit den Lichtreflexionen. Die haben die Hintergründe in mehreren Versionen rausgerendert. Also einmal in einer belichteten und einmal in einer unbelichteten Version. Und wenn du die Taschenlampe rausholst, dann hast du so einen Lichtkegel gehabt, der dann nur im Lichtkegel den belichteten Teil entblößt hat, sozusagen so. Und das sah für uns einfach aus, als hätten wir eine Taschenlampe. Das ist technisch so klug gemacht und so ein gutes Ding, wollte ich nur mal so als Randerwähnung. Ja, und jedenfalls, bei Cold 4 war das so, dass er dann irgendwie schrieb, so ja, total das flawed Game, total scheiße, wenn auch interessant wegen dem Setting und hier und da, das ist total gut, weil das, also dann wiederum interessant vom Setting, weil das halt auf dem Meer spielt und weil das auf hoher See, der Seegang und so simuliert wird. Aber leider ist das 2 Monate nach Resident Evil 4 rausgekommen und demnach ist diese Third-Person-Shooter-Mechanik schon sehr obsolet. Und ich denke mir, Digi, die hatten die Idee parallel zum Resident Evil-Team. Die können ja nichts dafür, dass du machst nicht mal eben diesen Perspektivenwechsel innerhalb von weniger Wochen, wenn Resident Evil rauskommt. Es ist so, diese Sachen, also diese Einordnung ist auch schwierig. Er sagt auch im Vorwort irgendwie, dass vor 1996, also vor Resident Evil, kein Spiel darauf ausgerichtet war, die Angst einzujagen, was de facto ja nicht stimmt, weil es vor Alone in the Dark gab, das ganz eindeutig Angst machen sollte und weil es aber auch so Spiele wie Project Firestart gab, die einem auch Angst machen wollten. So. Also,
was mir gerade auffällt, was auch super total fehlt, Graphic Novel. Wie sagt man nicht Graphic Novel, wie heißt es denn?
Visual Novel,
Alter, da gibt's richtig krasse Horrortitel.
Hast du mal Doki Doki Literature Club gespielt, Alter?
Ja, aber nicht weit genug. Also das Ding ist doch richtig. Ja, ich habe dann später einen Podcast drüber gehört. Also ich weiß schon, was irgendwann passiert, aber ich habe es tatsächlich nur mal angespielt. Aber das fällt mir gerade ein, dass es da tatsächlich, das ist ein Bereich, der komplett außen vor gelassen ist und der eigentlich viel zu bieten hat auch. Ja. Sorry, ich habe dich voll.
Nein, nee, alles gut. Nee, grätsch mir ruhig rein. Ich habe das Gefühl, ich rede die ganze Zeit. Ich beschwere mich irgendwie nur. es ist wirklich meckern auf hohem Niveau. Also es ist auf der einen Seite eine Mammutaufgabe, aber irgendwie, wenn man sich zu gut auskennt, dann sitzt man nur da so und denkt so ein Digi, weiß ich. Und er ist sehr verliebt im PT. PT kriegt den meisten Platz im Buch. Also es gibt keinen riesen Kojima. Der Kojima-Bonus. Der Kojima darf auf aktuellen Präsentationen auch immer 10 Minuten reden, wenn alle anderen so 2 Minuten.
War für ihn das gruseligste Spiel, was jemals gemacht wurde.
Und das stand auch direkt am Anfang so. Es ist das gruseligste Spiel, das je gemacht wurde. Und ich so,
Er begründet das ja damit, dass es quasi weil es so alltäglich ist und die Abbildung des Alltäglichen so gut gelungen ist, dass diese leichten Verschiebungen, die einen auch im echten Leben irritieren würden, so gut rüberkommen. Fand ich gar nicht keinen schlechten Punkt, den er da macht.
Aber da gibt es eine Unterkategorie, das nennt man nämlich Observation Games. Es gibt so Spiele wie I'm Observation Duty zum Beispiel. Und die neuesten Iterationen sind sowas wie The Exit 8 oder The Street 10. Spieler, die darauf abzielen, dass du etwas beobachtest und die Veränderung, die Anomalie feststellen musst und erst dann weiterkommst. So, das hat PT unabsichtlich gemacht. Und eigentlich wäre das die Chance gewesen, dieses Subgenre jetzt ein bisschen groß zu machen, weil in der Streamer-Welt, also da, wo Markplayer und so weiter sitzen, die verschlingen diese Observation Games. So, also die funktionieren meistens so, also es ist nicht immer nur mit rumlaufen, sondern es gibt's auch so mit Überwachungskameras und so, aber das ist quasi Wimmelbild-Game im Horror-Setting so. Du musst halt durch diese ganzen Security-Cams durchgehen und diese Anomalie finden so. Und PT war quasi so der Inspirationsquelle dafür. So funktioniert ja Layers of Fear im Grunde genommen auch, dass du den Punkt finden musst, der komisch ist, und dann triggerst du ein Skript und dann kommst du erst weiter sozusagen. Es wird halt nur so verpackt, dass es dir nicht unbedingt so vorkommt, aber das ist die Art von Spiel. Also manchmal denke ich, der sitzt in so einer eigenen Bubble so ein bisschen auch. Hattest du auch das Gefühl?
Ja, also der dreht sich sehr um. Also er hat halt seine Sicht und das ist halt sehr subjektiv gehalten. Ne? Und das ist halt, was dem Buch fehlt, was mehrere Autoren oder vielleicht eine Kollaboration. Jemand, der nochmal ein bisschen anders drüber guckt oder der da ein bisschen gegenteilige Meinungen hat. Im Endeffekt sehen wir halt eine Sammlung von Horrorspielen. Gut, die er mag. Es ist sein Buch. Also was sollen wir ihm da ans Bein pinkeln deswegen? Aber es ist halt, man muss halt vorher wissen, worauf man sich einlässt. Man denkt, man kauft eine Anthologie. Also von Ants to Zombies, Six Decades of Video Game Horror klingt für mich nach einem Anthologiebuch. Also ein chronologisches Buch, Übersichtswerk. Und es ist keine Übersicht. Es ist
ein richtig, richtig langes Blog.
Ja, irgendwie so. Also es ist kein Werk, dem ich sagen würde, ich habe jetzt eine Übersicht, wenn ich das durchgehe, sondern wenn ich mich für den Bereich interessiere, das haben wir vorhin schon so ähnlich gesagt, also wenn ich mich dafür interessiere und ein bisschen weiterbilden will, dann ist das ganz toll. Das kann mir Wege aufzeigen, aber es ist weder ein Buch, was Anspruchskomplettheit erheben kann oder ein Übersichtswerk ist, sondern wie bringen wir es denn mal auf einen positiven Drift? Weil ich glaube, wir fanden es eigentlich doch beide ganz gut. Also wir haben es ja gerne. Ihr lest nicht 655 Seiten und ärgere mich die ganze Zeit.
Nee, ja. Also bei den Titeln, wo ich mich sehr gut auskenne oder wo die ich sehr gut in Erinnerung habe, habe ich mich schon manchmal geärgert.
Ja.
Weil das dann einfach so da steht, ohne, das muss ich dann halt, also wenn ich die Erwartung habe, ich habe dieses Compendium gehört, aber ich habe mich schon geärgert. Bei manchen Sachen habe ich genickt. Bei dem Survival-Horror-Abschnitt habe ich viel auch genickt und gesagt, geil. Und das ist ja jemand, der Ahnung hat. Ohne Zweifel, also da steckt unheimlich viel Ahnung drin. Ich habe aber dieses Gefühl, dass da einige Bereiche der Welt so ein bisschen ausgeklammert werden. Also es tut sich unheimlich viel. Also der ganze Indie-Spot, der kriegt am Ende so seinen eigenen Abschnitt, dieses New-Retro-Ding irgendwie.
Genau, da werden so ein paar quasi nur Interviews geführt wurden. Ne? Wo er sagt, jetzt kommen eigentlich wenig Artikel, sondern nur noch Interviews.
Und das ist so, ich finde, das ist aber jetzt gerade in der Pandemie eine der spannendsten Entwicklung, die wir überhaupt gesehen haben. Also das überhaupt, da ist ja nicht mal ein Satz über so kein Liminal Space Game zum Beispiel drin. Liminal Space Games sind total beliebt auf jetzt gerade auf Steam. Und teilweise natürlich auch, weil sie nicht so schwierig zu machen sind. Aber also ich finde, und das ist so das, was mir an diesem Buch, was mich so ein bisschen ärgert, weil Horror ist ja, es fängt so schön an mit diesen, mit Horrorliteratur und Horrorfilmen und so weiter und so fort. Und es ist mehr. Also Horror ist halt auch ein psychologischer Aspekt. Es geht nicht nur um den gruseligen Wald, sondern es geht eben halt auch um das, was in diesem Wald passiert. Und das, was für Gefühle bei dir ausgelöst werden. Und das ist auch das, was die Leute bei Internet-Horror oder generell bei Horror im Allgemeinen einfach so ein bisschen antreibt. Und da gibt's verschiedene Gruppen natürlich. Aber gerade, ich bin sehr viel in dem Internet-Horror drin. Also ich gucke sehr viele YouTube-Essays zu solchen Themen und so weiter. Und das ist das, was man dann irgendwie so, und da denke ich irgendwie, zieht er dann so ein bisschen dran vorbei. Also es ist sehr gecatert an so einer, in dieser eigenen Blase. Und das ist das, was mich ein bisschen stört. Ich habe es trotzdem gerne gelesen, weil ich halt immer noch ganz cool finde, diese Perspektive dann auch mitzubekommen. Und weil ich manchmal auch so ein bisschen überrascht war, was für Sachen da in der Auswahl waren. Also ich habe nicht gemogelt, ich bin jetzt nicht gesprungen und ich bin auch nicht sofort ins Inhaltsverzeichnis gegangen, sondern ich habe ganz brav chronologisch gelesen. Und das hat dann schon Spaß gemacht, dann zu sehen, okay, welcher Titel kommt denn jetzt? Ja, was kommt denn jetzt? Was ist denn ja, das? Was kommt jetzt?
Das finde ich aber auch, so macht es auch Spaß zu lesen, gerade weil die Artikel nie zu lang sind. Also wir haben zwar gemeckert, da könnte gerne ein bisschen mehr drinstecken. Andererseits weißt du so, okay, 4 Seiten zu dem Spiel und wenn ich durch habe, dann kriege ich schon den nächsten Happen. Und dann kriege ich wieder den nächsten Happen. So. Und ich muss sagen, es hat sich halt gut gelesen. Also auch wenn ich den Schreibstil doof fand, wie ich am Anfang gesagt habe, aber so das Lesegefühl an sich, so dieses Vorwärtskommen, ich hatte immer das Gefühl, ich komme gut voran und ich langweile mich selten. Und es gibt wenig, wo ich mir denke, boah, ja, okay, skippe ich jetzt oder da habe ich gar keine Lust drauf, sondern irgendwie fand ich schon, ah ja, cool, der Titel, was hat er denn dazu zu sagen? Also es ist schon so ein, auch so das Entdecken und Wissbegierde wurde bei mir doch geweckt. Also wie gesagt, ich find's eigentlich, also ich finde, es ist schon ein gutes Buch. Mir hat es gut gefallen. Ich habe es gerne gelesen. Das kann ich sagen. Ich hätte mir mehr erwartet. Und ich glaube, ich wäre weniger enttäuscht gewesen, wenn es kein Bitmap-Buch gewesen wäre. Das ist, glaube ich, so, weil da stelle ich eine gewisse Erwartungshaltung dran. Das sind so für mich quasi aktuell die interessantesten Bücher über Videospiele, die man kaufen kann. Weil die auch immer von ihrer tollen Aufmachung liegen, immer toll verarbeitet sind und echt oft auch viel bieten. Und wie gesagt, gerade nach dem JRPG-Buch oder dem Go Straight hatte ich mich sehr auf so eine Horrorsammlung gefreut. Und die ist dann doch leider eher so ein bisschen so ein Mixed Bag. Also ich würde gar nicht abraten, wenn man interessiert ist, dann ist das durchaus ein Blick wert. Aber man sollte vielleicht seine Erwartungen anpassen und nicht denken, dass man hier besonders großartige neue Erkenntnisse gewinnt oder besonders tiefgreifende Texte zu lesen. Es ist eher so ein Horror-Snack.
in der Größe eines Telefonbuchs. Ja, das ist vielleicht schwerste Coffee-Table-Book, das ihr kauft. Och, zum Kaffee noch mal ein kleines bisschen in den Riesenschmöker.
Ja, also,
Also, ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ist ja ein bisschen das Absurde an dem Ding, ne? Man hat dieses riesige Buch in der Hand, also, oder diese umfangreiche PDF und denkt, das ist jetzt inhaltlich so ein Ding. Ich glaube, dass man das, ein paar Artikel sind auch wirklich richtig gut. Nämlich die, man merkt halt auch wirklich, welche Spiele am meisten interessiert haben und welche nicht. Die Spiele, ja, das stimmt. Also, PT ist schon wirklich ziemlich gut, der Artikel. Auch der so Silent Hill ist generell ziemlich gut zu einem
Original. Das fand ich total toll. Ganz kurz, das war für mich eine coole Erkenntnis, dass Silent Hill deswegen so erfolgreich war, weil es alles das ist, was Resident Evil nicht war. So, und wie er gegenüberstellt, sagt er, Resident Evil hat diese prunkvolle Villa und Silent Hill hat diesen Verfall, den es durchgehend zeigt. Und Resident Evil hat diesen Fokus auf Action und während du bei Silent Hill wenig Kämpfer hast und auch eher Angst davor hast, das war mir gar nicht bewusst und das macht halt total Sinn. Also, dass es quasi zwei Seiten einer Medaille sind. Das fand ich eine coole Erkenntnis.
Ja, und aber auch, weil sie im Prinzip bei Konami auch das Team haben machen lassen. Ne? Das sind ja wirklich alles tatsächlich Team Silent, so wie man die nennt. Da gibt es natürlich auch immer wechselnde Sachen, aber das waren Leute, wo Konami nicht so richtig wusste, was machen wir mit denen jetzt? Ne? Das sind halt irgendwie Mitarbeiter, die wollten sie nicht feuern, sondern sie wollten sie schon behalten, aber die wussten jetzt nicht so wirklich, in welche Teams sie sollten. Und die haben so einfach eine ganze Gruppe von Outsidern von Leuten, die sehr, sehr eigensinnig waren, in eine Gruppe gesetzt und gesagt, wir brauchen jetzt eine Gegenantwort zu Resident Evil. Und die haben die dann ziemlich machen lassen. Also die haben quasi überhaupt gar keine Kontrolle darüber gemacht, Konami. Das hat die überhaupt nicht interessiert, was diese kleine Gruppe macht. Die dachten, die machen schon irgendwie was. Und dann kam was dabei raus, was völlig, also fast schon zufällig ein Riesenhit geworden ist. Auch der ganze Nebelkram war zum Beispiel eine technische Limitierung. Die wollten eine 3D-Stadt bauen. Ohne Nebel. Also das war nicht mal mit Nebel geplant. Die wollten einfach eine 3D-Stadt bauen. Und dann haben wir festgestellt, dass die PlayStation das einfach nicht packt. Und dann kam dieser Geistesblitz, dass man diesen Nebel dann benutzen möchte. Und das ist ja halt heute das, was Silent Hill halt so wahnsinnig ausmacht und sowas.
Mhm. Und was ich auch cool fand, was ja selten zur Sprache kommt, dass in dem Artikel auch mal auf die Musik eingegangen wird und welche Musik verwendet wird und warum. Und wie sie die gefunden haben, also wie sie den, wo es dann darum geht, okay, dass der Main Director tatsächlich gerade gerne Industrial gehört hat. Und der, wie heißt der Musiker? Mensch, jetzt komme ich nicht drauf. Der hat das so ein...
Akira Yamaoka?
Danke, genau. Und dass der auch auf der Schiene war. Und dann haben sie sich über bestimmte Alben von der Band ausgetauscht. Und ja, und cool. Und dann haben sie da ihren Vibe gefunden. Das fand ich auch schön. Also das fand
ich interessant. Ja. Das kommt echt ziemlich kurz. Also zum Beispiel, wir hatten ja vorhin Plague Tale genannt. Und Plague Tale hat ganz fantastische Musik von Olivia de Rivière. Das ist ein ziemlich interessanter Musiker deshalb, weil der immer sehr viel experimentiert. Der hat auch zu Sachen wie Get Even zum Beispiel die Musik gemacht und so. Und der mischt zum Beispiel sehr oft Orchester, also wirklich real aufgenommenen Orchester, das auch selber orchestriert, mit Synthesizer und so etwas. Das hätte man hier irgendwie vielleicht auch mal irgendwie unterbringen können, solche mehr Musikaspekte zum Beispiel, weil das halt so ein integraler Teil von Horror auch ist. Das kann natürlich ein Buch in der Form nicht immer leisten. Das ist klar, dass es sehr, sehr visuell ist und so und textbasiert.
Wo wir darüber gesprochen haben, ich habe mir, bevor ich den Einwurf gebracht habe, auch gedacht, das wäre eigentlich auch eine spannende Herangehensweise gewesen. Statt das Ganze in Genres einzuteilen, das Ganze in Wirkmuster zu setzen. Also zum Beispiel, was erzeugt Angst? Was macht Gewalt mit dem Spieler? Wie wird Gewalt eingesetzt? Wie wird die Musik eingesetzt? Welcher Grafikstil eignet sich wofür? Das wäre, glaube ich, eigentlich eine ganz spannende Einteilung gewesen, so zu gucken, wie setzt sich Horror zusammen? Wie greifen diese Teile einander und dann Spiele zu zeigen, die legen besonderen Fokus darauf? Oder hier kann man sehr stark sehen, der Einsatz von Musik wird hier besonders hervorgehoben. Oder hier haben wir den krassen Einsatz von Gewalt oder gerade das Weglassen von Gewalt, was besonders gut für. Das wäre, glaube ich, ein sehr cooler Aspekt gewesen, das in so eine Richtung einzuteilen, zu gucken, okay, aus welchen Stücken setzt sich Horror zusammen und warum funktionieren die gut oder nicht gut?
Ja. Ist dir auch aufgefallen, dass erstaunlich wenig Handheld-Horror mit dabei war?
Ja, ich wundere mich auch die ganze Zeit, als ich eben noch gesehen habe, dass es irgendeinen Titel auf dem Lynx gegeben. Doch, auf dem Lynx gab es das Dracula-Adventure.
Ja,
ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja. Ja.
Aber zum Beispiel kein Corpse Party zum Beispiel.
Siehst du, genau, und Corpse Party hätte ich im Kopf vor. Na gut, es ist nicht wirklich eine Graphic, nicht wirklich ein Visual Novel, aber Corpse Party ist ja schon sehr Selbstläufer, was es
eigentlich. Überhaupt die ganze RPG-Maker-Sparte. Das ist ein ganz eigenes Genre. Also so da, wo Yumeniki und so auch herkommt. Da gibt es so viele Sachen, ganz eigene Kultur, also wirklich komplett raus aus dieser ganzen Bubble. Dieses Buch geht da gar nicht drauf ein. Das ist, also es geht über eine ganze Welt von RPG-Horrorspielen sozusagen, RPG-Maker-Horrorspielen, die, wo Yumeniki ist eins der bekanntesten ist, aber wo Corpse Party auch so ein bisschen in diese Sparte irgendwie reingeht und so. Also Yumawari zähle ich da auch nicht, weil es hat zwar auch vorige Perspektive und ist auch cool, dass es hier erwähnt wird, aber das ist auch tatsächlich nicht das, was damit gemeint ist. Und auch so Dementium ist da gar nicht drin. Nintendo DS, zweiteiliges Horrorspiel, wird nicht mehr erwähnt. Es ist ein bisschen merkwürdig, also sehr wenig Handheld-Horror. Also Yewalk wäre auch so ein Ding gewesen. Yewalk ist ein Android-Spiel gewesen über den schwedischen Yewalk, wo man nachts in den Wald gehen muss. Da hätte man hier zum Beispiel auch hier und da erwähnen können. Also das ist das Problem. Also wenn man sich ein bisschen mehr auskennt, dann denkt man sich Dingens. Oh, ich sehe gerade im Inhaltsverzeichnis, wollte ich es nochmal kontrollieren. Yumeniki wird zumindest erwähnt.
Yay!
Wahrscheinlich in den Horrible Mentions.
Wahrscheinlich eins der Honorable Mentions, ja.
Ja, ja. Das ist dann halt... bisschen schade so. Ja, es ist das Buch lässt mich so ein bisschen zweischneidig zurück. Also ich freue mich, dass es halt über die Survival-Horror-Grenzen hinausgeht. Das ist auch so ein Spiel wie King Kong zum Beispiel.
Stimmt, King Kong, er schreibt da relativ viel, hatte ich das Gefühl, und war auch sehr begeistert. Ja, ja.
Das ist auch richtig gut.
Ich habe das damals, ich glaube,
also
ich
bevor wir jetzt gespielt. Irgendwas sagen, nicht, dass King Kong das letztes Jahr rausgekommen ist. Ja.
Ach so, nee, wir meinen das King Kong zum Peter Jackson-Film.
Richtig, quasi. Da gibt es ein Ubisoft.
Ja.
Von Ubisoft, und das ist wirklich gut. Und das klingt jetzt Counter nicht besonders, das klingt jetzt auch wieder seltsam, aber spielt's auf der PS2, nicht auf der Xbox. Also der Xbox, irgendwas ist da merkwürdig mit der hochskalierten Grafik. Und auf der PS2 hat das Ganze so dieses grungige Gefühl. Und wenn du dich, und da frickelt die Grafik auch noch so ein bisschen. Was denn? Die frickelt dann so. Die frickelt so ein bisschen. Das ist, die Hochauflösung ist so frickelig. Das ist so eine Höhle. Also manchmal muss die Grafik auch ein bisschen frickeln.
Manchmal muss das einfach frickeln, Michael.
Ja, richtig. Ja, ja. Und weil die Grafik so schon frickelt und dann immer so in Bewegung ist, sehen so diese Felsen und die Höhlen mit den ganzen Insekten irgendwie ein bisschen creepiger aus als auf der 360. Dieses Retro-Grafik-Gefühl irgendwie so ein bisschen. Und das ist echt beeindruckend, was die mit der PS2 alles gemacht haben. Und das ist wirklich gut. Das ist ein richtig gutes, eines der besten Lizenzfilme, die ich je gespielt habe. Muss ich sagen.
Ja, ich habe das auch als ziemlich, also es hat auch damals echt gute Werte bekommen. Es sah halt auch wirklich bombastisch aus. Ich habe ganz vergessen, dass Ubisoft auch mal solche Spiele gemacht hat.
Also Ubisoft hat auch ein paar richtig gute Spiele gemacht. Die haben
ja
auch ein sehr gutes mit Elijah Wood gemacht. Später, wie hieß das? Trans?
Das ist noch gar nicht so alt.
Transi.
Ja,
das war ursprünglich VR. Da kam aber ein Patch, dass es auch flat spielen konnte. Das war sehr gut. Mir fällt der Titel nicht ein. Irgendwas mit.
Mir fällt der Titel, ich weiß aber, also schön, dass wir beide wissen, welches Spiel wir meinen, aber mir fällt der Titel leider auch gerade nicht ein.
Das ist ein VR-1-Titel gewesen.
Ja, genau, das war, kam damals, genau. Und ich glaube, Elijah hat sogar selber mit angekündigt und es ging ganz viel um Fernseher und was über den Fernseher übertragen würde oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau, da saß Elijah so an so einem Tisch mit ein paar anderen Leuten und hat so in die Kamera gucken und gesagt: Jo, Digi, ich habe ein Spiel gemacht.
Ey, Elijah Wood ist so ein Horrormensch. Der hat auch,
ja,
der
voll.
Hat ja, ne, also der hat ja auch ein paar sehr schönen Horrorfilme mitgespielt. Ich habe jetzt nur aktuell Come to Daddy, fand ich super, der vor ein paar Jahren rauskam, 2-3 Jahren, und in dem Maniac Remake. Oh, fantastisch.
Übel, der Typ, ey. Also, ja, er hat ja auch die Augen dafür, um Maniac zu spielen.
Aber da war ich echt überrascht, weil der kam, glaube ich, relativ nah nach den Herr der Ringe Sachen raus und war ja eine ganz, das war
ja, jetzt hast du auch den, diesen kannibalischen Kung-Fu-Killer gespielt. Ich weiß nicht, wie er da heißt, aber der so rumspringt und Menschen isst.
Renfield, aber das ist doch, Renfield ist doch nicht dabei.
Sin City, der ganz alte.
Ach, Sin City, ach du Scheiße, oh Gott, ja, Sin City hatte ich wieder komplett verdrängt. Ja, ja, stimmt, du hast recht.
Ja, Elijah Wood. Meine Damen und Herren, er ist nicht der nette Frodo, das war wirklich voll der Horrormensch. Aber auf jeden Fall, ja, und Ubisoft hat ein paar gute Sachen. Und also ich freue mich darüber, dass solche Sachen erwähnt werden. Das ist hammercool. Mhm. Dafür ist das wirklich auch gemacht, dass Leute, dass ja auch nicht Detention vergessen hat, eines der besten Spiele aller Zeiten. Finde ich auch sehr gut. Dafür gibt's auch übrigens eine sehr gute Serie auf Netflix, solltet ihr gucken. Und einen sehr guten Film. Ich weiß nicht, ob der.
Den Film habe ich immer noch auf dem Schirm. Da habe ich bestimmt schon dreimal angefangen, aber irgendwie war immer nicht die richtige Zeit. Ich weiß auch nicht. Aber ich
manchmal braucht man das, ne?
Ja, das ist aber total schlimm, wenn du denkst, okay, das ist eigentlich voll meins, aber es passt gerade nicht. Was ich sagen wollte, ich weiß, wir haben uns da richtig beide drauf gefreut. Wir haben uns auf Discord Fotos gezeigt von dem Buch, dass wir das beide haben und gesagt, oh, wie cool ist das denn? Und da müssen wir unbedingt drüber reden. Ich glaube, das spielt auch ein bisschen mit rein, dass wir beide wirklich doch hohe Erwartungen hatten auch an das Werk. Und der ganze Cast klingt jetzt doch sehr so, naja, es ist halt nicht so das Wahre. Aber ich würde schon sagen, es ist schon kein schlechtes Buch, wenn man die Erwartungen anpasst und es für das nimmt, was es ist und nicht halt, wie wir denkt, Compendium, riesige neue Erfahrungen, tiefgreifende Artikel. Nee, es ist doch eher ein sehr blasiges Überblickswerk über die Vorlieben von dem Autor. Aber nicht schlecht. Also falls ihr das einordnen könnt, wie ich das meine.
Wo ist eigentlich Control?
Stimmt. Wird, glaube ich, nicht.
Auch diese ganze Creepypasta-Schiene. Also Slender kommt drin vor so.
Bist du sicher, dass Slender erwähnt wird?
Ja, bei den Honorable Mentions, bei den Wählern, dass wir das
erwähnen. Ah, okay, ja, wahrscheinlich im Zuge vom Blair Witch-Spiel bestimmt.
Ja, ich weiß nicht. Also, ich meine, das ist, ich muss ja auch, jeder steckt ja in seiner eigenen Blase. Ja, also, ja. Würde ich mal sagen. Und meine Blase ist halt eher so, ich bin relativ spät in diese ganze Creepypasta-Geschichte reingegangen. Also, da war die eigentlich schon vorbei. Ich habe den Slenderman und so erst viel zu spät entdeckt. Aber ich habe das alles nachgelesen und alles nachverfolgt und viele Sachen davon geguckt. Und jetzt gerade bin ich so in dieser Analog-Horror-Blase auch drin, die jetzt auch so langsam wieder abflacht, wo viele Leute so übers Internet diese extrem coolen Horrorgeschichten erzählen über analoge Found-Footage-Sachen quasi, ne? Also da wird dann so getan, als hätte man jetzt Tapes gefunden oder hier so Aufnahmen von irgendeinem Fernsehkanal oder sowas gemacht, der eine richtig coole, interessante Geschichte erzählt. Und dann gibt's eine ganze Spielsparte, die ich total vermisse in diesem Buch. Und das ist so, also nicht so vorausschauend. Ich finde das auch so plötzlich vorbei. Also das ist so, da gibt's kein großes Nachwort oder so.
Da gibt's keinen Rausschmeißer, ne? Das ist es gar nicht. Rausschmeißer.
Ja. Und irgendwas im Blick in die Zukunft, worin entwickelt sich das, was für das Ding so, also irgendwie, weiß ich, jetzt kommen so, also man weiß, man ist auch so spannend an Horror eingeht, dass man nicht so hundertprozentig weiß, in welche Richtung es geht. Also als ich vor ein paar Jahren Hellblade gespielt habe, habe ich gedacht, dass in diese Richtung geht's. Ich dachte, wir bewegen uns jetzt in die Richtung, wo das Schauspiel der Figuren wichtiger wird, weil wir die Emotionen jetzt besser nachbilden können, so wie das bei Hellblade Senua's Sacrifice gemacht worden ist. Und das war ist teilweise wahr, weil auch wenn es jetzt nicht unbedingt immer um Angst geht, aber man muss einfach sagen, dass sehr viel von den Charakteren natürlich abhängig ist. Man spielt selbst so Trash-Titel wie Resident Evil profitieren total davon, dass wir gutes Schauspiel von Figuren haben. Also das hat das Genre auf jeden Fall schon weitergebracht. Und ich dachte aber auch jetzt, wo ich die ganzen Analog-Sachen gehe, dass es wieder experimenteller wird. Also dass man irgendwann keine Lust mehr hat auf den ganzen Mainstream-Kram und wieder mehr so ein bisschen mehr abgefuckte Sachen haben möchte, weil Control so erfolgreich war. Also Control war so ein Ding, wo ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Oder Death Stranding war auch so eins. Death Stranding so ein Spiel, wo Sachen drin vorkamen, wo du denkst, hä? Experimentell? Und das hat mich dann gewundert, dass das diese Sparte nicht so direkt abgedichtet wird von den experimentelleren irgendwie Sachen, weil da, ich glaube, da wäre noch Potenzial gewesen, sehr viel nachzumachen. Am Ende wird die Dread X Collection genannt. Das ist eine, die bringen generell sehr viele Volumes irgendwie raus. Ich glaube, die sind mittlerweile bei Volume 4 oder 5. Und da kommen ein paar experimentelle Sachen drin vor, aber ansonsten ist das dann so ein blinder Fleck irgendwie gewesen, finde ich, für mich. Und das hat mich dann doch ein bisschen geärgert.
Also ich gucke gerade nochmal, wir haben
Verzeichnis, wo du nachschlagen kannst, welche Spiele erwähnt worden sind.
Ja, genau. Ich gucke nur gerade, weil Satz und Control, Alan Wake taucht immerhin auf und Slender taucht auch auf, aber also beides Alan Wake als... Alan Wake
ist Menschen, das weiß ich, weil ich mich gefragt habe, what the fuck?
Genau, ist bei Honorable Mentions, genau, da ist Slender auch mit dabei, beides bei den Waldspielen. Ja. Ja. Ja, mir fehlt auch ein bisschen die Klammer. Also das Vorwort ist eigentlich schön, aber wie gesagt, eigentlich ist es eher so eine, okay, deswegen ist das hier so und so, Leute, und damit müsst ihr jetzt klarkommen. Und die Idee mit den einzelnen Genres oder Genre-Untertypen, die er sich ausdenkt, ist auch, kann man machen, so. Teilweise gut, teilweise bisschen, okay, ja, dann halt Spiele, die unter Wasser spielen, damit was mit Meer zu tun haben. Hätte man auch in die Naturkategorie mit reinschmeißen können, hätte man jetzt nicht einzeln abtrennen müssen. Ja. Also das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich da sitze und sage, dass ich ein Bitmap-Buch jetzt nicht unbedingt mit ganzem Herzen empfehlen kann. Also ich habe es gern gelesen und für mich war es ein Geschenk. Meine Frau hat mir das geschenkt, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Das war super cool. Sie hat irgendwie mitbekommen, dass ich gibberig bin und das noch nicht in meinem Regal steht. Und sonst stehen sie da ja alle.
Blöd, dass es jetzt das erste ist, dass ich aktiv lese. Jetzt, also aber du sagst, die sind alle besser.
Die sind alle besser. Die sind alle, eigentlich alle lesenswert. Also und wie gesagt, es gibt ja die Unterteilung zwischen Sachen, die mehr Artbooks sind und sich mehr auf Artwork oder auf Pixelgrafik versteifen. Das sind zum Beispiel die SNES-Bücher oder sowas. Also die Konsolenbücher sind oft eher auf Grafik-Showcase. Also du hast dann kurze Artikel, die vielleicht die Konsole auseinandernehmen oder bestimmte Interviews oder sowas, aber da geht's mehr so darum, ein schöner Screenshot des Spiels und ganz wenig Info dazu. Und dann gibt es aber auch die Bücher, guck das wäre doch was für dich. Guck in das JRPG-Buch rein. Wenn du das da hast, das fand ich fantastisch. Ganz toll. Also das ist ein Überblickswerk. Ganz toll, wo ich auch ganz viele Zettel drin liegen hatte, wo ich mir dachte, das möchtest du immer noch mal spielen. Was bei mir klar ist, da komme ich niemals dazu, aber ich möchte natürlich, das sage ich als jemand, der alle Trails of Cold Steel Teile im Regal stehen hat und noch nicht einen davon gespielt hat, aber ich möchte sie sehr gerne irgendwann mal spielen. Ja. Sowas darfst du mir eigentlich nicht in die Hand geben, weil ich dann doch wieder da sitze. Und das Go-Straight-Buch fand ich fantastisch. Also da habe ich bestimmt 30 Lesezeichen drin, wo ich mir gesagt habe, oh, wie cool, kannte ich noch nicht. Also das ist wirklich ein umfassendes Werk über 2D-Prügelspiele, Side-Scrolling-Prügelspiele, das wirklich erschöpfend ist. Das ist auch so ein Trumm. Also das ist ja, da ist ja das From Ants to Zombies klein gegen. Ne? Aber das sind tolle Werke. Und normalerweise Bitmap-Book ist bei mir immer beide Daumen hoch mit Herz und 5 Sterne und hast du nicht gesehen. Hier Daumen schon so Richtung nach oben gehen und so sagen 3 Sterne, good effort, aber da geht mehr.
Ja, ja. Ich finde, bin ich eigentlich auch in deiner Richtung. Also ich darf auch nicht so viel drüber nachdenken, weil es ist diese, wenn es wirklich nach dieser Themenauswahl geht, bin ich sehr, sehr, fällt mir so viel mehr ein, was da fehlt. Psychosexuelle Spiele zum Beispiel, sowas wie Haunting Ground oder so, ist eine riesen.
Stimmt, Haunting Ground ist nicht drin, ne?
Ja, es ist eine riesen Kategorie.
Oder Rule of Rose ist auch nicht
drin. Rule of Rose, Spiele, wo Sexualität eine echt große Rolle spielt. Wie gesagt, es gibt es ist ein Bereich im Internet. Internet, das klingt so komisch, aber
es gibt aber alles einen Bereich.
Ich rede jetzt von Rule 34 oder so. Man kann auf Steam gehen und findet diese Titel. Also es ist halt auch, und Sexualität spielt natürlich eine extrem große Rolle. Gerade so, daraus hätte man eine Sparte, eine Kategorie machen können.
Weißt du, was auch nicht mit drin ist? Schoolgirl Zombie Horror. Scheiße, wie ist das denn? Fuck, welches haben wir denn besprochen? Schoolgirl?
Cosplay?
Nee, was haben wir denn mal zusammen besprochen? Mensch, dieses Zombie-Spiel mit den...
Zombie Hunter.
Schoolgirl Zombie Hunter, fehlt. Ja, wo wir auch bei sexueller Horror sind.
Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, also zum Beispiel auch Kriegshorror, das ist jetzt auch etwas, was jetzt in den letzten Jahren sehr stark kam mit dem Ersten Weltkrieg. Da gab es so Spiele wie Ad Infinitum zum Beispiel jetzt und so, oder Trenches hieß es, glaube ich. Oder auch generell der zweite Teil oder der erste und der zweite Teil von Shellshock.
Shellshock fällt mir als erstes ein.
Genau, ja. Das war der Vietnamkrieg, die beiden, aber der zweite ging sehr stark in Horror an einigen Stellen. Überhaupt so Kriegshorror ist eine Riesensparte, die gar nicht besprochen wird und so. Also wenn man schon nach diesen Kategorien geht, hätte man da wirklich auch ein paar mehr noch irgendwie vielleicht machen können, aber dann wären wir auch irgendwie bei, vielleicht gab es vom Verlag auch irgendwann so das Limit. Vielleicht hat der Verlag gesagt, hör mal, bei 555 Seiten ist aber Schluss hier.
Ja, vielleicht hört er unseren Cast und lässt sich inspirieren und macht einen zweiten Teil, macht alles besser, reicht die Kategorie
nach. Ja, und mit jeder Auflage kommt nochmal irgendwie so ein neues, neue Kategorie mit dazu. Da kommt der Western-Horror. Und der Kriegshorror und der Sexhorror und so weiter. Also
der Tentakelhorror.
Ja, wirklich, also da kann man so viel machen. Klar, es gibt auch Grenzen, aber das meine ich halt eben mit einer Blase. Da steckt da ein bisschen wenig drin. Und ich hatte jetzt, als ich das selber gelesen habe, nicht das Gefühl, dass ich irgendwas davon nicht kannte. Nur höchstens in der Erinnerung zurück. Und dafür war das cool. Also das Buch war cool, um einige Dinge wieder in Erinnerung zu rufen. Also Stowaway ist ein Spiel, das geht eine halbe Stunde. Und das habe ich vor fast 10, wann kam das raus? 2016. Also echt vor einer sehr langen Zeit habe ich das entdeckt und gespielt. Ein super cooles First-Person-Science-Fiction-Horror-Spiel mit so einem Dithering-Retro-Art-Style. Ist mir deshalb sehr in Erinnerung geblieben. Sehr minimalistische Farben und so. Super cooles kleines Experiment. Und das habe ich natürlich vergessen. Also vergessen im Sinne von, ich kenne das, aber wenn man das erwähnt, dann kann ich sagen, ich habe es gespielt und ich weiß auch, worum es geht. Aber ich habe nicht gedacht, dass irgendjemand wieder erwähnt. So. Und dann taucht es zumindest in Honorable Mentions auf. Und dann hat mir allein dieses Bild dann wieder so diese Erinnerung wachgerufen. Und dafür ist das ziemlich cool, so ein dickes Buch zu haben, wo man dann so ein bisschen drin schmökern kann. Also ich denke, als Schmökerwerk geht das auf jeden Fall klar.
Das finde ich eine gute Einordnung, genau. Also man sollte es vielleicht nicht als Fachliteratur sehen oder als aber so zum mal reinlesen und ein bisschen sich über Horrorspiele was anlesen. Genau.
Ich denke, das ist okay.
Ja. Ja,
so. Gibt es eine abschließende Frage, Sebo? Auf was für ein Buch von Bitmap Books hättest du denn so richtig Bock?
Bitte gib mir jetzt zum Dreamcast. Da bin ich richtig. Ich weiß, dass als nächstes kommt das N64-Buch, das habe ich schon auf dem Schirm, aber N64 und ich, wir sind nicht so die Freunde. Einfach deswegen, weil ich ganz wenig, ich habe N64 nur immer bei Harald gespielt und es war, eigentlich war das immer nur das Duke Nukem-Spiel, was man zu viert spielen konnte, oder GoldenEye oder Perfect Dark. Das sind so die Sachen, die ich auf dem N64 gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch Timesplitters gespielt haben. Gab's das fürs N64?
Nee, das war PlayStation 2 und GameCube und so. Also diese
Generation. Ja, genau. Und das war's. Deswegen reizt mich das Buch nicht so, weil ich so wenig, aber andererseits vielleicht wäre es genau das Richtige für mich, um mich da ein bisschen schlau zu machen. Und ansonsten wünsche ich mir immer Dreamcast-Bücher. Also ich habe ein Dreamcast-Buch im Regal, aber ich glaube, das ist nicht von den Bitmap-Books. Und das hat mich nicht so erfüllt, wie ich mir das gehofft hätte. Das ist so, wenn ich mir ein Konsolenbuch wünschen dürfte, dann wäre es das. Und ansonsten bitte mehr von den Coverbüchern. Es gibt, wie gesagt, das SNES, es gibt das zum Game Boy oder es gibt das für die PC-Engine. Mach doch eins zum Mega Drive-Coverbuch. Her damit.
Ich fände so ein, also Deep Dives, so ein richtig wirklich, und da meine ich wirklich Deep Dive, also wirklich einsteigen in Community und Kultur und den ganzen drumherum, Designprozess und so, dann fände ich zwei Bücher sehr interessant. Das eine wäre Bullet Hell, also dann Marco, wirklich Bulletstorm-Spieler und alles, was damit so dranhängt, mit den ganzen Toho-Titeln und so. Also das finde ich cool. Ich glaube auch, dass es realistisch ist, dass in einem Buch vollumfassend abzubilden, weil gibt's schon einige Titel in dieser Nische, aber da kann man sich so konzentrieren auf einen bestimmten Fachbereich und da wirklich auch in die Tiefe gehen, was das Wissen betrifft, was die Designphilosophien betrifft und sowas. Ich glaube, das ist machbar. Also wenn man schon 600 irgendwas Seiten voll hat, vollkriegt für so ein Horrorbuch, dann schafft man es auch in Damarco in diesen 600 Seiten tatsächlich auch dann abzubilden. Ich glaube, das ist realistisch. Was ich auch super interessant finde, wären so Arcade Racer. Sowas wie Destruction Derby oder Ridge Racer, so, weißt du, so diese, ich glaube, weiß nicht genau, ob man es so ganz spezifisch auf destruktive Rennspiele einordnen kann. Ich glaube, das wäre dann zu klein wieder. Wobei, ich hab alle tatsächlich im Regal, weil ich dieses Genre so liebe. Also alles, was mit alles, was so Flat-Out, Destruction Derby, also wo man ohne Waffen wohlbemerkt. Also ich finde Twisted Metal finde ich nett, aber das ist nicht das, was ich meine. Also Waffen geht nicht, sondern ich muss wirklich mit der Karre selber andere Karren umhauen. Und da gibt's ein paar, so wie Crash and Burn oder oder Test Drive Eve of Destruction zum Beispiel. Pures Spiel, ein Destruction Derby-Spiel, was ganz gut ist. Und sowas in der Form. Ich glaube, das Aktuellste war jetzt Wreckfest und danach kam jetzt erstmal nichts. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern. Concept Destruction gab's noch und so. Also es gibt nicht so viele auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall realistisch, da was abzubilden. Und wenn man die Regeln ein bisschen dehnt, kann man dann auch so Sachen wie Burnout oder Ridge Racer, Unbounded oder sowas mit da reinnehmen irgendwie. Sowas in diese Form. Und
also,
das fände ich sehr, sehr cool.
Ja, ich finde das auch beides super. Also das Bullet Hell würde ich mir sofort holen. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Das ist auch ein Genre, da spiele ich immer gerne mal rein. Aber ich denke mir immer, ach, es wird einfach nicht besser als Dodonpachi. Und dann lasse ich es wieder sein. Aber wenn wir auf Genres gehen, da fände ich total spannend. Jetzt habe ich es vergessen. Verdammt, jetzt habe ich es vergessen. Ich hatte eben perfekt das Genre gesagt. Daher würde ich gerne, super, ein bisschen lame, aber ich als alter PC-Hase, ich hätte Bock auf einen Weltraumshooter, also auf Space Sims.
Das ist cool.
Free Space, Wing Commander, Privateer, hast du nicht gesehen. Einfach einen Überblick. Da hätte ich richtig Bock drauf. So die Geschichte der Space Sim, die Entwicklung, so, das wäre auch ein Buch, was ich gerne lesen würde. Das wäre, glaube ich, auch echt.
Das wäre cool, ja. Da kann man ja auch auf Konsolen ausweiten, so, ne? Also da gibt's ja, auf Konsole gibt's nicht so viel.
G-Police ist ja schlecht als, das ist ja eher, nee, aber ist, da gab's auch.
Das ist wie, ja, ich will das nicht, ob das Weltraum ist, aber es gibt sowas wie Project Sylphie zum Beispiel.
Ah ja, ja klar.
Für
Radiant Silvergun.
Nee, das ist wiederum, Ach so, diese, was meinst du mit Weltraum-Shooter? Wirklich Simulation?
Ich würde da alles mit reinnehmen. Ich würde auch zum Beispiel Omega Boost mit reinnehmen.
Echt jetzt? Das ist ja schon ein Arcade-Shooter.
Aber Omega Boost ist ja doch, auch wenn man so möchte, auch schon irgendwie weltraumig, oder? Ich meine, man fliegt man durch den Weltraum und ballert. Schon. Also ich würde schon gucken, dass ich sagen würde, klassische Weltraum-Sims, aber halt auch Weltraum-Action vielleicht. Dass man.
Ich finde das dann eher schon fast Mecha-Action. Also das ist ja nicht so.
Ja, was. Okay. Vielleicht war Omega Boost kein guter Vorschlag. Vielleicht, ja, okay. Ich nehme es zurück.
Mecha wäre geil.
Ja, aber das wäre auf jeden Fall richtig geil. Stimmt.
Hardcore und so. Das wäre ein geiles Buch. Boah, Bitmap-Books, ne?
Also, hört diesen Podcast und umsonst die besten Vorschläge.
Ja, also ich bin da so ein bisschen ernüchtert aus diesen 655 Seiten rausgekommen. ist nichts Befruchtes. Also das ist einfach nur dieses, so irgendwie eine Art, also wirklich die Grafik. Da hätte man vielleicht noch was machen können. Na egal. Aber auf jeden Fall, ich bereue es jetzt nicht, dass ich das irgendwie gekauft habe. Ich habe nur ein bisschen mehr erwartet, weil der Ruf der Bitmap-Books vorausgeeilt war und ich ja irgendwie auf eure Empfehlung im Discord mir auch noch zwei andere Bücher gekauft hatte, die ich dann dummerweise noch nicht gelesen habe. Aber die, es geht. Also es ist jetzt nicht so das Allerschlimmste. Ich behalte es auf jeden Fall.
Ja, Michael, das machst du einfach. Du liest jetzt als nächstes das JRPG oder das Straightforward-Buch und dann reden wir da nochmal drüber. Dann musst du uns aber ein bisschen nochmal 3-4 Wochen Zeit nehmen, dann lese ich mir die auch nochmal durch.
Das passt ja jetzt, weil jetzt kommt doch Final Fantasy Rebirth und sowas alles.
Ja, da legst du den Finger in die Wunde. Ich will seit Jahren, ich glaube auch hier öfter im Podcast, habe ich schon erwähnt, dass ich ja ganz gerne mal das Final Fantasy 7 Remake spielen würde. Und ich habe mir vorgestern vorgenommen, wenn ich Baldur's Gate 3 durch habe, dann spiele ich das Remake.
Also
den zweiten Teil dann.
In 2 Jahren.
Ja, ungefähr. Also ich hätte das schon.
Ist schon umfangreich.
Ja, ich habe gehört, das zweite, also beim ersten kommst du mit 40 Stunden durch, das zweite liegt wohl 80 bis 90 Stunden, also ist dann ein richtiger Brecher geworden. Ganz kurz, bevor wir abschweifen, wollte ich noch erwähnen, wenn wir schon nicht so viel Gutes an dem Buch lassen, was man noch hervorheben sollte, es hat Glow-in-the-Dark Buchstaben vorne drauf. Also das From Ants to Zombies, wenn man das in das Licht legt und ein wenig wartet, dann kann man das Buch auch im Dunkeln wiederfinden, was ich immer einen schönen Touch finde.
Das ist wirklich nice. Ja, Produktionsqualität sehr gut.
Ja, die ist super.
Das ist aber, glaube ich, so ein Ding von dem Verlag. Ne? Also du, es ist auch gar nicht, ich finde auch für diesen Umfang und für die Produktionsqualität auch gar nicht so teuer.
Nee, ich finde die Preise total angemessen.
Ja, das und ist...
Vor allem,
das ist viel zu billig eigentlich. Also ganz ehrlich, also was man hier normalerweise, du kannst hier Buchpreisbindung und so, du kannst halt irgendwie so einen fetten Roman, wo nur Gülle drin steht, für 30 Euro als Hardcover kaufen. Oder bei Bitmap-Books so einen Riesenschmöker für mit Versand für 60 Euro oder was bestellen. Und das ist weniger sogar. Also kommt drauf an, wenn die einen Sale haben.
Ich glaube 45 oder sowas um den Dreh. Ja,
ich habe 45 bezahlt. Dann kommt natürlich der Versand aus den Staaten mit drauf.
Aus England, die sitzen in England.
Aber okay, dann habe ich mich vertan. Okay, aber auf jeden Fall war das nicht viel. Also es war auf jeden Fall nicht teuer, das Buch, fand ich.
Nee, also, ich finde auch, das ist total angemessen. Die haben einen guten Preis. Also die sind schon nicht günstig, aber ich finde, für das, was man bekommt, ist der Preis super angemessen.
Ja. Nee, ist gut. Also ich bin, preislich kann man da wirklich nicht meckern. Warum heißen die eigentlich
Bitmap-Box? Wegen Bitmap-Grafik.
Bei Bubsy?
Nein.
What? Es ist halt spät, ne? Also wir haben jetzt gerade zur Podcast-Aufnahme, Moment, 22:46 Uhr.
Ja, es ist 22:45 Uhr.
Oh, genau. Ich wollte eigentlich noch Pacific Drive spielen.
Ich wollte Evil weitergucken. Ich habe endlich eine Serie wieder angefangen und habe, weil ich noch Paramount abonniert habe, habe ich Evil angefangen und war überrascht, dass das ja gar nicht schlecht. Ich grusel mich ja nie und Evil hatte 3 Sekunden Grusel und das ist für mich schon
3 Sekunden
mit 3 Sekunden. Ja, sie wacht nachts auf. Und sieht so einen Nachtschreck. Kennst du das, diese Beschreibung von einem Nachtschreck, dass du quasi wach, also wie gefühlt wach im Bett liegst, aber dich nicht bewegen kannst?
Schlafparalyse.
Genau. Und sie liegt halt da und du siehst das aus ihrem Blick und sie guckt in ihr Zimmer und ihre Kinder sind im Bett und liegt da und plötzlich macht so einen Schritt, also so einen unmöglichen Schritt, da steht eine Stehlampe und zack, steht eine Figur da, die einen Schritt rausgemacht hat. Und dann ist das so ein schwarzes Wesen mit so Klauen und roten Augen und es sieht halt echt unangenehm aus. Und ich sag so, oh, ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Naja, dann kommt's näher und stellt sich vor, es wäre George und würde jetzt jeden Abend vorbeikommen.
What?
Und, ja, ohne Scheiß. George macht sehr unangenehme Dinge. Also George, aber das wird so gebrochen, weil George eine unheimlich nette Stimme hat. Also George macht wirklich schlimme Sachen mit ihr. Also sitzt auch da und sagt, oh Gott, das ist richtig daneben. Aber da der so eine Charmeur-Stimme hat, ist das irgendwie alles nicht so schlimm. Auch als er ihr die Finger abschneidet, denkst du, ach George.
Okay. Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß mal gucken. Vielen Dank, dass ihr ein bisschen zugehört habt. Wenn ihr dieses Buch auch gekauft habt, lasst uns doch bitte eure Meinung da. Also wir haben ja jetzt viel kritisiert. Vielleicht habt ihr das gar nicht so wahrgenommen. Oder vielleicht auch. Also vielleicht, oder vielleicht seid ihr ja auch so ein bisschen drin. Also vielleicht würde ich mich gerne mit euch in einem konstruktiven Austausch begeben. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt zuhört von den Retro Bros, ja,
ich sag das Retro Boys.
Retro Boys, Entschuldigung, Retro genau. Bros. Warum ist es nicht Retro Bros?
Ja, ich werde das mal einwerfen, warum wir nicht die Retro Bros sind.
Bros. Retro Boys, wenn ihr jetzt mich zum ersten Mal hört, ich meckere normalerweise nicht so viel, im Gegenteil. Also das ist dann, normalerweise suche ich mir immer die Themen aus. Gerade bei Spielbesprechungen immer Titel aus, die mir eigentlich gefallen oder wo ich immer was Gutes zu sagen habe. Das ist halt diese positive Selektion. Aber bei diesem Thema, Horror ist halt so mein Lieblingsgenre, da muss ich mit Sebo unbedingt drüber reden.
Normalerweise singen wir zwar wirklich immer Lobeshymnen, das stimmt. Also eigentlich haben wir immer ein Thema, wo wir uns wirklich finden und glücklich sind und quasi Händchen halten, über eine Blümchenwiese springen, während wir den Podcast aufnehmen.
Das ist Google Zombie Hunter war auf jeden Fall so uns sehr gefreut.
Ja, oder diverse Zenran-Kagura-Teile, einen werden doch immer irgendwie noch was Gutes gefunden hat.
Dann mal. Das ist ja so schade, dass da kein neuer Teil rauskommt. Also, weil der Entwickler hat ja, der hat ja gesagt, macht eh keinen Sinn mehr jetzt mit den ganzen Zensurauflagen. Mensch, das weiß, wir werden nie wieder so ein Team, aber Earth Defense Force vielleicht.
Vielleicht. Ja, genau. Also, Micha, es war wieder sehr schön, mit dir zusammen.
Moment, 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 du redest nur über versaute Spiele mit mir, oder was?
Ich rede mit dir, ehrlicherweise, wir haben doch immer, hatten wir doch immer so einen Japan-Fokus. Oder wir haben auch Xenoblade Chronicles 2 haben wir besprochen.
Das versaut. Also das war schon, die Kombo war.
Wir hatten auch mal ganz kurz die Aufwallung, dass wir über ältere Sachen sprechen sollen. Da haben wir Dantes Inferno besprochen und das fantastische. Ja, und das fantastische Vanquish. Das ist gar nicht so versaut, aber ein bisschen verraut. Das ist
auch ein bisschen versaut. Die sind alle versaut.
Du bist ein bisschen
versaut. Vanquish hat total den Shortskirts-Fetisch. Das.
Ja, das ist nicht versaut. Das ist Standard. Das muss so.
Ich merke, da gibt's eine Linie, da gibt's schon ein Muster, Sebo. Aber es gibt eine Auswahl von Spielen, ich glaube, die fallen schon in unseren, schon in diesen, ich sag mal, in diesen Kreis rein. Also wenn diese ganzen Aspekte, Japan, so Farbpreise, da gibt's schon ein paar Überschneidungen. Ja?
Geringfügige,
wir könnten schon viele Gespräche führen, wir beide.
Ja, wir haben da so ein leichtes
Problem. Du spielst Baldur's Gate 3, wobei das auch versaut ist.
Das soll versaut sein, soweit bin ich aber noch gar nicht.
Die versauten Stellen sind doch gerade das, was du... Hallo?
Ja, ich bin noch dabei. Ich versuche gerade noch Shadowheart anzubaggern, aber da ich hier nicht so schnell vorankomme, gab es bis jetzt nur gemeinsames Weintrinken im Mondschein und noch nicht wirklich...
Das ist der einzige Grund, weshalb die Leute Baldur's Gate 3 spielen wollen, weil sie die Leute schippen wollen.
Ja, habe ich gehört.
Ja.
Ist aber auch ganz nett ansonsten. Kann man, macht man nicht so viel falsch mit.
Ja. Okay, also Highschool Zombie Hunter Revisited, bald Podcatcher.
Genau, wir erfrischen einfach eure Erinnerungen nochmal auf und reden nochmal drüber.
Genau, das hat Tim so viel getan. Hat.
Und das ist so lange her, das weiß auch eh keiner
mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist ja ewig her, seit ich das gespielt habe. Und es ist auch lange her, seit wir das jetzt mal miteinander podcastet haben. Mensch, also sei doch mal ein bisschen öfter zu Gast. Ich werde jetzt wirklich mal dieses JRPG-Buch mir mal angucken. Das wäre wirklich ein gutes Ziel. Vielleicht.
Micha, das mache ich. Das ganz gerne. Ich gehe da nochmal durch, ich frische meine Erinnerung auf und dann machen wir gerne eine weitere Buchbesprechung über ein weiteres Thema, in dem du Experte bist und hoffentlich etwas zufriedener bist.
Ja, aber ich habe nicht so viele JRPGs gespielt wie Horrorspiele, weil die einfach zu lang sind.
Ja, das ist...
Ich muss mir die da, also so viel Zeit kann kein Mensch auf diesem Planeten haben, um alle JRPGs zu spielen, das geht nicht.
Ich glaube Gregor lebt, glaube ich, in so einem Zeitloch, wo das geht.
Es gibt Menschen, die, ich glaube, die spielen... wenn du in Rente bist, dann geht das natürlich, ne? Also wenn du so bist wie Britta, kennst du Britta von Food for Dogs, die YouTuberin?
Nee, kenne ich nicht.
Aber die Dame, die ist über 70 und die, die hat einen YouTube-Kanal, einen sehr, sehr coolen, eine super sympathische ältere Dame, die, die halt zockt. die hat irgendwann eine PlayStation 3 bekommen, eigentlich ursprünglich zum Filmegucken gedacht und hat dann einfach, jetzt wirst du jetzt lachen, das erste Spiel, das sie gespielt hat, war Hyper Dimension Neptunia. Und das hat sie total weggekriegt. Wirklich jetzt. Das ist jetzt kein Witz.
Das ist eine sehr spezielle Auswahl.
Ja, pass auf. Also wirklich, sie so, also das ist eine Frau, die hat noch nie vorher in ihrem Leben Videospiele gespielt. Und die hat diese PlayStation 3 nur gehabt, weil sie Filme gucken will. Und dann hat sie aber irgendwann gedacht, ja, komm, jetzt steht das Ding schon hier, jetzt probier's mal aus. Und dann hat sie halt als alle, also wirklich das allererste Spiel, das sie je gespielt hat in ihrem ganzen Leben, die allererste Erfahrung überhaupt ist Hyper Dimension Neptunia. So. Also für die Leute, die das nicht kennen, das ist so ein JRPG, wo die Spielkonsolen, die wir haben, also Xbox, PlayStation und so weiter, dargestellt werden von Anime-Mädchen. Und es ist genauso bescheuert, wie es klingt. Und die sitzen in einer Welt, die heißt Game Industrie, mit einem I geschrieben am Ende. Und man Dungeon crawlt sich da so durch. Ja, und das ist Brittas Lieblingsspiel. Und wenn du die mal reden hörst, über Hyper Dimension Neptunia, ist großartig. Ja, und Sebo, das will ich, dass wir das auch machen. Ja, ich möchte mit dir hier sitzen und nein, will ich nicht.
Das ist nicht. Und das ist das erste Spiel unserer Rente dann. Das wird ja spannend.
Aber sie hat wahnsinnig viel Zeit, diesen ganzen Spiel. Also, und dann hat sie angefangen, so Atelier und natürlich Tales und das ganze so Spielen, die zockt alles. Also die Hersteller schicken ihr die Games, damit sie darüber. Also das ist verrückt. Ich glaube, man muss wirklich, und das würde ich sagen, man muss in Rente kommen. Sebo, also Rente oder Arbeitslosigkeit, also das sind zwei Dinge.
Ja. Ach man, ja, ich hoffe, meine Rente wird spieltechnisch spannender. Ich habe als bei meinem Vater, der hat auch wieder angefangen, Spiel zu spielen, als er in Rente gegangen ist, aber leider hat er sich, der hat sich dann eine Wii gekauft und dann angefangen, damit Golf zu spielen. Sicherlich löblich, aber nicht das, wo ich hin möchte.
Das ist halt so eine verpasste Chance, ey, Golf. Ja, kann ich doch richtig golfen gehen, warum soll ich dann...
Macht er jetzt auch. Der hat damit angefangen, er hat sich eine Leinwand geholt und eine Wii und hat dann angefangen und jetzt spielt er tatsächlich richtig Golf.
Also okay, das ist aber dann wieder was Geiles, also das ist cool. Also er ist dann über das Virtuelle zum Realen.
Genau, der war immer schon ein Simulationsmensch. Ich weiß, dass er mich jahrelang mit dem Flugsimulator gelangweilt hat. Immer gesagt, Sebo, komm her hier, ich fliege jetzt von Hamburg nach Köln. Ich denke, oh Gott, ja, cool. Ja. Und damals waren das ja echt nur so, keine Ahnung, vier große Quadrate, die rumstanden. Oh, hier, das sieht voll realistisch aus. Da kannst du hier, das ist ja nicht so, ja, cool, Papa, danke. Kann ich gehen? Nein! Anderen Flug!
Ach, ja, Sebo, ich will, vielen Dank an die, die zugehört haben von beiden Seiten. Also vielen, ich wünsche den Zuhörerinnen von Retro Boys. Wir spielen
das eigentlich richtig aus. Retro-Boys, das ist der.
Einfach die Retro-Boys, also so enthusiastisch.
Genau, das ist super enthusiastisch. Also eigentlich heißt der Cast Ewig Gestern die Retro-Boys, aber ich sag mal lieber die Retro-Boys. Ja, genau. Ewig Gestern klingt immer so ein bisschen, aber naja. Das sind wir
gelandet. Wirklich ein bisschen, das klingt schon fast depressiv. Ewig Gestern.
Ja, wir reden halt über Retro-Themen, da passt der Titel.
Aber das ist doch nicht alles, das ist doch alles. Na gut, wobei, kommt auf an, wie man es ausspricht, ne? Ewig Gestern.
Ja, Ewig Gestern, der Cast. Du hör mal rein, Micha, wir haben unser Titel, du wirst überrascht sein, wer unseren Titel einspricht. Das ist
Lara Croft.
Nee, Luke Skywalker tatsächlich.
Echt jetzt?
Ja, ohne Scheiß.
Die deutsche Stimme von Mark Hamill.
Genau.
Das ist natürlich geil.
Das ist richtig geil. Das ist
überhaupt noch das so eine Star Wars Manier, also macht er dann so Sachen wie weiß ich nicht.
Markus ist ganz großer.
Redet denn der deutsche Luke Skywalker? Ich habe das schon ewig nicht mehr auf Deutsch gesehen, muss ich sagen.
Ja, dann wird es Zeit, dass du gleich in eine Folge reinhörst, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind.
Ja, weil ich
die Erinnerung sofort wieder aufploppen.
Mark Hamill spielt ja auch, der ist ja relativ aktiver Schauspieler, das ist ja verrückt. Ich habe den letztens noch in The Fall of House of Usher gesehen.
Stimmt, da hat er den Diener gespielt, ne?
Spielt er den, nicht Diener, den Anwalt. Anwalt, den Typ.
Ja, und der Mann fürs Grobe.
Ich musste wirklich zweimal hingucken. Ist das Mark Hamill? Ist das
Mark? Ich habe das, glaube ich, auch erst in der letzten Folge bemerkt. Also ich brauche
dann habe ich ihn an den Augen erkannt, weil das sind Luke Skywalkers Augen. Das vergisst man nicht. Und ja, die deutsche Synchronstimme ist natürlich geil.
Ja, ich finde es immer noch super. Also Markus hat da seine Beziehung spielen lassen, hat einfach mal angefragt und der hat uns das Intro eingesprochen. Und ich finde, das ist schon. Damit kann man schon wuchten.
Ja, also für die in seinem Hörer, wir wollen es jetzt ein bisschen genauer wissen. Also ihr redet über Retro-Themen? Allgemein?
Ja, genau. Also wir reden über alles, was Retro ist. Im Regel ist so, sollte mindestens 20 Jahre alt sein.
Ja.
Und kennen da kein Halten. Also wir reden auch über Filme. Ich habe jetzt mit Markus, gut, der ist noch nicht ganz 20 Jahre alt, den Dead or Alive-Film letztens besprochen. Das lag mir sehr am Herzen. Ich finde, ja, das ist eine Videospielverfilmung.
Doch, doch. Der Dead or Alive-Film.
Ja, ja. Und über den wollte ich immer schon mal reden und konnte Markus.
Ja, der ist so scheiße, dass der wieder geil ist.
Ja, genau in die Kategorie fällt er auch. Am schönsten war für mich die Erkenntnis, Kazumi wird da als Ninja Shinobi Princess angekündigt. Und ich so, Moment mal, und google, und Shinobi ist einfach nur ein altes Wort für Ninja. Also ist sie eigentlich Ninja Princess?
Ja, aber Sinn? So wie sie kämpft, ist es ja auch eine Ninja. Also die kämpft ja krasser als Ninja.
Ich sag's,
das muss man dem Film aber lassen. Er hat schon alles richtig, also sie sieht halt nicht so sehr nach Dead or Alive aus, aber ich finde, dass der Mond von Das ist einem viel. Ich muss sagen, diese Kampfsequenzen haben schon Spaß gemacht.
Da ist auch jetzt mit Corey Jensatz auch jemand dran, der auch echt Ahnung davon hat. Und ich hatte auch.
Ja, ja.
Ja, und ich hatte den halt auch echt in warmen Erinnerungen. Ich habe den damals im Kino gesehen und bin da raus und dachte mir, das war ja gar nicht scheiße. Das hat ja echt Spaß gemacht. Ich war zwar mit der Auswahl der Darstellerin nicht so ganz glücklich, weil sich das nicht so an dem Spiel orientiert hatte, wie ich gehofft hatte. Aber ansonsten finde ich, kann man den echt machen. Und vor allen Dingen, es kommt ja sogar eine Volleyball-Sequenz drin vor. Ich meine, was will man mehr?
Nee, der war schon ganz lustig, der Film. Also der Antagonist, völlig bescheuert.
Ja, jetzt habe ich ihn vergessen. Eric Roberts als schön schmieriger Bösewicht mit Kung-Fu-Sonnenbrille. Ganz großartig.
Nee, der hat schon viel richtig gemacht, weil er sich null ernst nimmt, der Film. Der ist so, also ich glaube, der ist auch so, heute sind ja so Filme wie Fast and Furious total erfolgreich, ne? Ich habe letztens Fast X gesehen und gedacht, naja.
Ich weiß.
Die Gehirnzellen sterben so mit jeder Minute, aber irgendwie will ich das auch. Ja, ich sitze da und denke, irgendwie, ich brauch's. Und ich glaube, mit so einem Vibe würde man heute wahrscheinlich etwa live ein bisschen anders aufnehmen, weil der hat schon echt viele Fast X-Vibes.
Ja, ich fand, wie gesagt, also ich hatte den als eine der wenigen positiven Videospielverfilmungen in Erinnerung, weil so bekloppt wie der ist, ich meine, er verfilmt ein Prügelspiel mit großbusigen Damen, ne, also die wenig anhaben. Das ist ja der Hauptattraktionsfaktor von Dead or Alive. Gute Spiele, aber ne, das war durch das Alleinstellungsmerkmal und da macht er seinen Job schon echt nicht schlecht. Genau, also wir reden über Videospiele, über Filme, natürlich viel über Videospiele. Wir haben jetzt gerade Folgen zu Cannon Fodder, ist jetzt die aktuellste gewesen. Lost Vikings wir letztens besprochen. Und ab und zu werfen wir, meine Lieblingsfolge, wenn man reinhören möchte, ist die zu Larry 7. Die kann ich euch ganz warm ans Herz legen. Oder wir haben Emmanuel besprochen. Emmanuel, die Filme.
Es dauert nicht lange, bis die versauten Games kommen.
Ja, das war mein, aber das müssen wir machen. Da haben wir den Film besprochen und ich habe tatsächlich das komplette Buch gelesen, was
da gibt's ein Buch?
Schwierig war.
Das ist eine Buchverfilmung?
Ja, Emmanuel ist eine Buchverfilmung tatsächlich.
Nein.
Doch.
Das habe ich jetzt nicht gewusst. Okay.
Ja. Und da habe ich mich durchgearbeitet. Das ist eine sehr schöne Folge gewesen. Aber ich empfehle halt auch die Larry 7 Folge, die ist ganz toll. Und ich weiß, das muss ich jetzt sagen, Markus ist ganz stolz auf die Castlevania Folge. Also wenn ihr mal rein wollt, die Castlevania Folge ist auch richtig stark geworden. Und was wir auch mal wieder haben, sind Musikfolgen, wo wir jeder bringt drei Musikstücke mit. Und das finde ich mal ganz nett. Dann wird geraten, was ist das eigentlich? Aus welchem Genre könnte das stammen? Für was soll das stehen? Hatte ich letztes Mal aus Sonic Adventure den Beach-Track dabei. Und jetzt muss ich gucken, dass ich nicht meine Geheimtipps, die ich darüber hier verplappere. Was hatte ich denn noch mit? Einer hatte... hört einfach rein. Ich komm jetzt nicht
auf. Ja, das so als Tipp. Ja, wir wollen ja natürlich, dass die Leute darauf achten. Ja, und dann gibt's natürlich Insert Moin. Hallo.
Hi.
Ja, da muss man, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Also für die, die es nicht kennen, es ist ein nicht mehr, also wir senden nicht mehr täglich, aber wir sind der älteste deutsche Spielepodcast, kann man, glaube ich, sagen. Aber das kann man schon sagen, ne?
Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Insert Manu Spiels noch mit dazu zählt, ja.
Ja, also wir haben, und das ist jetzt kein Witz, über 3000 Folgen bisher aufgenommen. Also wir sind sehr umfangreich und unser Podcast lebt davon, dass wir sehr viele Gäste einladen und dadurch immer wieder neue Perspektiven da reinholen. Das, was diesem Buch so ein bisschen gefehlt hat. Und das ist dieser, ich glaube, das ist so das, was Insert Moin auch so ausmacht, dass wir immer wieder neue Perspektiven da reinbekommen, dadurch, dass wir auch, also nicht nur unterschiedliche Spiele sprechen, und wir haben alle sehr unterschiedlichen Spielegeschmack. Der Manu und spielt mit der Anne sehr viel mehr so Mainstream-Sachen irgendwo, und dann haben wir Michi an Bord, der sehr, sehr viele Rennspiele zum Beispiel spielt, Rennsimulationen und irgendwie so etwas, und das ist eine ziemlich, ziemlich bunte Mischung, und ich bin halt eher so der für die experimentellen Sachen. Und dann haben wir noch Nina, die eher so Spiele mit, die sich mit Sexualität zum Beispiel befassen, sehr stark bespricht und so. Also das ist schon eine Mischung irgendwie, die eine gewisse Vielfalt da irgendwie reinbringt. Und ich glaube, das funktioniert bei uns bei Insert Moin eigentlich ganz gut. Und naja, ich glaube aber, dass die allermeisten da zumindest schon mal von gehört haben. Wir haben das Konzept jetzt ein bisschen umgestellt seit einigen Monaten, Wochen, Monaten. Kommt mir vor wie Monate, sind wir bestimmt eine Wochen. Und wir haben jetzt jeden Sonntag einen freien Brunch. Also Brunch im Sinne von, dass da die Truppe zusammensitzt und über die Themen der Woche redet. Und wir auch nochmal so, also nicht nur highlighten, was wir in der Woche gemacht haben, sondern auch über News in der Spielebranche reden und auch über Titel, die wir so innerhalb der Woche gespielt haben. Also manchmal haben wir auch Sachen irgendwie angespielt, die wir, wo jetzt noch keine komplette Folge irgendwie zu rauskommt. Und das werden wir dann, das besprechen wir dann immer in diesem Brunch. Und das kommt ganz gut bei den Leuten an, weil die es wirklich auch tatsächlich so als Frühstück-Podcast dann auch wieder wahrnehmen, so, also die, so wie so eine Wochenzusammenfassung. Und darauf würde ich auch gerne aufmerksam machen, das ist auch jeden Sonntag frei. Und wenn euch das gefällt, dann findet ihr mehr Folgen, die ein bisschen detaillierter auf ein einzelnes Spiel eingehen, dann bei uns im Patreon-Feed. So,
das sollte man unterstützen, mache ich auch schon lange und bin sehr zufrieden damit.
Vor allen Dingen, weil wir ja auch Highschool Zombie Hunter da besprochen haben.
Natürlich.
Das hat dich so überzeugt und seitdem ewig gefunden.
Ja. Da ging es einfach nicht mehr anders.
Dazu gibt es aber kein Buch. Das ist natürlich schade, das hätten wir natürlich auch noch besprochen werden.
So. Ja, schlüpfrige japanische Spiele wäre eigentlich ein super, das wäre auf jeden Fall noch ein Vorschlag, würde ich sofort kaufen.
Das würde sich verkaufen wie geschnitten Brot.
Auf jeden.
Das würde sich so schnell verkaufen, das wäre quasi in dem Moment, wo die es online stellen, weg. Aber ich glaube, sie können, das wäre nicht so einfach, das zu drucken, weil da müsste man mit dem Material sehr vorsichtig sein.
Und es hat dann so ein Slipcover, weißt du, wo man dann quasi nur die Klamotten hochhebt, wenn man das Cover...
Oh, das wäre clever. Dann können wir so Zensurbalken wegziehen, weil das so halbtransparent ist.
Ja, ich muss daran denken, ich hab immer im Regal noch so eine Agent Ica DVD stehen, von diesem, falls jemand Agent Ica kennt, das ist so ein Fanservice-Alibi eigentlich. Und die haben das gemacht, der hat auch so einen Plastikumschlag außenrum, und wenn du den hochhebst, hebst du halt quasi die Klamotten mit.
Das ist kreativ. Ja. Gut. Cool. Sehen wir, das war, jetzt haben wir doch sehr viel über unsere Projekte gesprochen, aber ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Ich, wenn ihr mehr Infos haben wollt, ein paar zusammenfassende Informationen gibt's dann noch im Blogpost bei uns, bei Insert Moin. Und natürlich auch bei Ewig Gestern.
Genau. Ja, wir launchen demnächst noch eine Website, dann gibt's auch eine ewiggestern.de. Wir haben schon eine, da kommt noch ein Rework. Und ansonsten sind wir leider noch nicht irgendwo auf Discord. Das haben wir immer mal angeleitet, aber wir haben leider keinen, der genug Zeit findet, das Ganze zu moderieren. Deswegen könnt ihr uns nur da erreichen. Oder ich glaube, die Jungs sind super aktiv auf X, ehemals Twitter. Da müsst ihr einfach nach dem Handle Ewig Gestern oder die Retro Boys suchen, dann findet ihr die. Da gibt's Markus, Philippe und Tobi. Ich bin da leider nicht so aktiv, weil ich
mit Twitter lieber... Mittlerweile, ne? Mal jetzt Twitter in Klammern. Ich habe gestern noch ein NDA unterschrieben von einem Publisher für eine Preview, und da stand X, Klammer auf, ehemals Twitter, Klammer zu. Ich jetzt mittlerweile auch in offizielle juristische Texte rein. Das ist so dumm. So, Elon Musk, wie er sich denkt, shit. Shit. So wirklich alle machen das. X, formerly known as Twitter.
Ja, was soll man machen? Das ist einfach auch nicht die schlauste Umbenennung ever gewesen. Schon gar nicht. Ich finde, Dinge in Einzelbuchstaben umbenennen ist generell nicht so die allerschlauste.
Nee, nicht so eine Idee. Naja, aber das ist ein anderes Kapitel, das wir vielleicht beim nächsten Mal aufschlagen. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ja, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Ha, wartet mal ganz kurz. Wir haben dieses Mal kein lustiges Outro für euch oder so vorbereitet. Wir haben hier ein bisschen, Achtung, das wird jetzt oben eingeblendet, Dauerwerbesendung für euch vorbereitet. Wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht, haben wir seit kurzem einen Steady-Account und da könnt ihr uns unterstützen. Und darüber würden wir uns doch ein ganz kleines bisschen freuen. Wir würden gerne irgendwann keine Miese mehr mit diesem Podcast machen.
Also wenn ihr Bock habt, schaut mal vorbei. Steady, ewig gestern, ihr wisst Bescheid. 3 Euro tun keinem weh, oder?
Tun gar niemandem weh. Aber da kommt noch was. Für alle Unterstützer, bleibt dran. Bleibt am Drücker, wie Philippe sagen würde.
Genau. Jetzt aber. Tschüss.
Schön.